Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einem Experiment, von dem wir aber jetzt schon sicher sind, es wird mehr als einmal passieren, weil wir beide die Idee ganz toll finden. Aber gleich dazu viel mehr. Erstmal sage ich Hallo der Person, die mich jetzt in diesem Format hier und in Zukunft auch begleiten wird, und zwar Lea Irion. Hallo.
Hi Dom. Yay, unser drittes Format neben Okay Cool Schmölkert und Okay Cool Bespricht. Was lachst du jetzt so? Ich freue mich wahnsinnig, total toll. Ich habe es schon mal gesagt, ich sehe mich vor 2 Jahren immer noch Blut und Schweiß schwitzend vor meinem Computer hocken und bei dir in Okay Cool trifft sitzen, mit dir ein Interview führen zu dürfen, und jetzt darf ich auch einfach jede Woche mit dir aufnehmen. Also ich kann mein Glück bis heute nicht fassen, aber naja, ich sage ja oft genug, wie glücklich ich über alles bin und wie schön es mit dir ist, und jetzt haben wir unser drittes Format. Ich glaub's gar nicht. Total cool.
Ich muss mal direkt nachgucken, wann war das eigentlich, dass wir uns bei Okay Cool trifft kennengelernt haben, quasi. Das war,
2021? Ich seh's gerade,
im Oktober 2021. Der Wahnsinn. Wie viel seitdem passiert ist. Boah. Unglaublich. Ja, es ist viel passiert. Wir haben schon diese 2 Formate miteinander, in denen wir miteinander sprechen. Und jetzt haben wir dieses dritte. Und dieses dritte Format, das ist ein, also ich habe es schon beschrieben, ein Experiment, und damit versuche ich irgendwie in Worte zu fassen, meine eigene Neugier, ob das hier überhaupt klappen wird und wie das die Leute da draußen annehmen werden. Ich werde mal kurz ein paar Worte los, was hier zum einen passiert und vielleicht sogar noch vorgeschoben, also warum mir oder wie mir diese Idee eigentlich kam. Und das ist ganz einfach gesagt, wie aus dem Nix. Ich saß hier rum, lief hier rum irgendwie, und dann kam mir plötzlich in den Kopf, okay, wie wäre es, wenn man dieses Programm, was da draußen momentan sehr viele Menschen sehr neugierig benutzen, nämlich ChatGPT, einfach mal füttert mit der Aufgabe, du, liebes Programm, tu doch mal so, als wärst du ein erfahrener Kolumnist im Bereich der Videospielkultur, und du schreibst jetzt einfach mal eine Kolumne zu irgendeinem Thema, und dann machst du das einfach mal. Und dann habe ich diese Idee so im Kopf gehabt, die kam, wie gesagt, einfach so ohne Anlass. Ich stand hier irgendwo rum, es hat nichts damit zu tun gehabt, was ich gerade mache. Und dann bin ich an den PC gelaufen, wie so ein Forscher in diesen Asteroidenfilmen, die wissen, dass da gerade irgendeine Bedrohung auf die Erde zuknallt. Und dann gehen die mit so einem konzentrierten Blick an die Unterlagen. So fühlte ich mich, öffnete wie in Zeitlupe ChatGPT, habe dann da wirklich auch eingegeben, sinngemäß, hier, stell dir vor, ne, du bist Videospielkolumnist, hast eine regelmäßig erscheinende Kolumne, und jetzt schreib doch mal 600 Wörter über, und ich glaube, meine erste Anweisung war, mein erstes Thema, warum es sinnvoll ist, dass eine, in Anführungszeichen, KI eine eigene Kolumne über Videospielkultur hat. Und dann hat dieses Programm halt wirklich, also innerhalb von Sekunden, mir da 600 Wörter geschrieben, indem es mir die Argumente darlegt, warum es sinnvoll ist, dass eben ein solches technisches Programm wie eben dieses ChatGPT jetzt eine Kolumne plötzlich besitzen soll, die regelmäßig über Videospielkultur schreibt. Und dann dachte ich mir, boah, der Text, der hier rausgekommen ist, der hat 1-2 Argumente, die ich echt gut finde, und ein paar Argumente, wo ich sofort diesen Instinkt, nee, Instinkt ist das falsche Wort, aber sofort diese Lust habe, drüber zu diskutieren, weil ich das anders sehe, weil ich das auch nicht wirklich teile. Und damit war für mich im kleinen, im privaten Raum quasi, der Beweis erbracht, okay, ich glaube, das ist eine coole Idee, diesem Programm zu sagen, schreib doch mal eine Kolumne, und dann nehme ich diese Kolumne mit und lege sie quasi auf deinen Schreibtisch und sage, so, ja, jetzt machen wir die Mikrofone an und diskutieren einfach mal darüber, was uns dieser Kolumnentext da an Denkanstöße oder auch nicht mitgegeben hat. So, und jetzt noch eine letzte Sache, die ich als Disclaimer loswerden möchte und auch muss. Dieses Programm da, was wir da benutzt haben, ChatGPT, wie gesagt, das wird oft beschrieben als eine KI, künstliche Intelligenz, aber das stimmt eigentlich nicht. Künstliche Intelligenz, ich bin da jetzt auch kein Experte, aber ich habe mich dafür so ein bisschen damit mal auseinandergesetzt, würde ja eigentlich implizieren, da sitzt wirklich, also jetzt mit meinen einfachen Worten versucht zu beschreiben, eine intelligente Sphäre, eine intelligente Entität, und sagt, spannende Frage, was der Domschott mir da schreibt. Okay, da denke ich jetzt mal drüber nach und dann komme ich zu logischen Schlüssen. Aber so ist es ja nicht. Und zwar, was dieses Programm macht, und das finde ich total spannend, Leute, die sich noch viel besser damit auskennen, die nennen das Halluzinieren. Das bedeutet, dieses Programm zieht Informationen aus dem Netz, und nach einem gewissen Algorithmus und nach einer gewissen Technik wird dann ein Text gebaut, der in sich aufeinander aufbaut, aber der inhaltlich zum Beispiel auch gar nicht stimmen muss. Ich habe vor langer Zeit mal bei ChatGPT gefragt, hey, erzähl mir mal was zu dem Podcast-Projekt Okay Cool. Und da kam halt ohne Witz so ein Text raus wie, Okay Cool ist ein Podcast-Magazin, das 2002 von den 8 Freunden Scarlett, Ice Cold, Freezy und Thor gegründet wurde, und so ein Quatsch. Also, was da rauskommt, ist inhaltlich nicht unbedingt richtig. Es ist kein Google-Ersatz, um Gottes Willen. Aber für so einen, ich sag mal, für so einen kreativen Austausch, für so ein Geplänkel, eignet sich das Ding tatsächlich ganz gut. Und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, wir machen da jetzt was Regelmäßiges draus. Wir werden jetzt regelmäßig, einmal im Monat ist aktuell der Plan, diese, und dann haben wir es behelfsmäßig so genannt, KI-Kolumne anwerfen, eine Kolumne schreiben lassen von ChatGPT und dann anschließend hier über diese Kolumne diskutieren. So, Lea, das war's. Jetzt muss ich einmal Luft.
Also ich kannte die explizite Entstehungsgeschichte unseres neuen Formats, kannte ich selber noch nicht. Aber ich sehe dich da wirklich, keine Ahnung, an einem Schreibtisch hocken, im Hintergrund wirklich Apokalypse, die Welt geht unter. Dom muss jetzt diese Kolumne hier in ChatGPT eintippen, also total geil. Danke, dass ich das jetzt auch noch mitbekommen durfte. Ich hatte nur das Endprodukt quasi in Discord liegen und dachte dann, ja, das hört sich geil an, das machen wir jetzt einfach mal. Aber dass es eine so komplexe Vorgeschichte hat, das war mir nicht bewusst.
Naja, Alter, komplex. Also von außen sah es wahrscheinlich so aus, der Typ steht in der Küche, hält inne, rennt an den PC und gibt da seinen komischen Auftrag da rein. Also ich habe das jetzt natürlich mal wieder viel zu ausladend beschrieben.
Nee, gar nicht. Wenn ich eine Idee habe, dann, also das hat mich jetzt auch verwundert tatsächlich, weil wenn ich eine Idee habe, dann brauche ich einfach einen Block und einen Stift, bestenfalls noch meinen alten Füller aus dem Gymnasium. Weil wenn ich, egal was auch immer mir ins Hirn kam, wenn ich das nicht mit diesem Füller aufschreibe, entweder vergesse ich es dann oder es dümpelt irgendwo auf meinem iPhone in den Notizen und ich find's nie wieder und aus dieser Idee wird einfach nichts, die stirbt dann einfach. Deswegen war ich jetzt sehr erstaunt, dass es bei dir so, du hast einen Einfall und dann wird es hier direkt zack umgesetzt und es klappt, also kenne ich so von mir nicht, aber ja, cool.
Ich muss das immer direkt irgendwie, weiß ich nicht, machen und mal ausprobieren, weil dann wäre ich auch ganz unruhig. Also ich muss immer direkt mal irgendwie umgesetzt werden und gucken, was passiert. Das ist ja auch die Leidensgeschichte oder auch Erfolgsgeschichte, je nachdem, wie viele Formate hier, die sind alle aus so einem Küchenmoment heraus entstanden eigentlich. Naja, genau, und dann habe ich dir das, und meine Aufregung war tatsächlich, ich war nicht sicher, ob du da Bock drauf hast. Das ist ja dann schon diese erste Hürde, wenn man so eine Idee dann hat, wie diese hier, bei der ich auch zum Beispiel gar nicht einschätzen kann, was die Leute da draußen dazu sagen, war die erste Hürde für mich, okay, für mich natürlich ist jetzt wieder alles genial. Ich sitze hier und denke mir, mein Gott, ne? Hast du mal wieder eine tolle Idee gehabt? Aber in dem Moment, wenn man es dann jemand anderem erklären muss und dann auch fragt, hast du nie Lust, das mit mir zu machen und so, dann merkt man schon zum ersten Mal, oh, beim Ausformulieren, weiß ich nicht, ist das wirklich so klug, ist das wirklich so toll, aber du sitzt ja jetzt hier, aber vielleicht kannst du ja nochmal erzählen, also wie war das denn für dich dann so diesen Pitch quasi bekommen zu haben?
Ich hatte das durchgelesen und ich bin halt generell eine Person, ich würde mich selber als sehr kreativ beschreiben und auch als sehr, also ich mache jegliche Experimente mit, ist mir ganz egal was. Und ich versuche dann auch immer, das direkt weiterzudenken und mir zu überlegen, okay, welchen Mehrwert hat das jetzt für okay, cool. Und ich kam relativ schnell zum Entschluss, dass ich mir dachte, uns trennen zwar 10 Jahre, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass unsere Meinungen oft sehr homogen sind. Und dass gerade wenn wir okay, cool bespricht aufnehmen oder okay, cool schmökert, dass wir da nicht immer einer Meinung sind, aber uns auch nie so aneinander aufreiben, dass es jetzt irgendwie groß krachen würde oder wir groß diskutieren würde. Und dann dachte ich, okay, das wäre jetzt vielleicht mal ein Format, wo wir die Chance zu haben, in Themenbereiche zu rutschen, wo wir merken, hey, okay, irgendwie, wir haben doch unterschiedliche Meinungen jetzt in dieser Sache. Und deswegen fand ich das direkt spannend, weil ich halt auch schon sehr, sehr oft gelesen habe, auch bezogen auf ganz andere Formate in der Videospielbranche, dass die Leute sagen, hey, irgendwie, ihr habt alle dieselbe Meinung und da habe ich dann nicht viel davon, wenn ihr euch die ganze Zeit nur recht gebt und dann eine Stunde über ein Thema redet, wo ihr alle sowieso dieselbe Meinung habt. Und dann dachte ich, hey, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Anlass, das mal zu versuchen und zu gucken, okay, wo können wir hinsteuern und was wird draus? Und deswegen dachte ich, ja komm, das können wir einfach mal versuchen. Wenn es nichts ist, können wir es immer noch einstampfen. Aber ich habe das einfach als sehr, sehr große Chance gesehen. Und genau, wir gehen auch gleich mit einem sehr kontroversen Thema an den Start, glaube ich. Und umso gespannter bin ich, was du mir sagen wirst heute.
Ja, also auch zu dem, was du noch gesagt hast, das stimmt, wir sind da oft sehr harmonisch, aber ich muss aber auch sagen, so im Detail gibt es immer wieder Momente, wo wir dann sehr weit auseinander liegen. Ich erinnere mich an die Spielbesprechung von Callisto-Protokoll, wo wir im Detail einige, also ganz unterschiedliche Wahrnehmungen hatten von dem Spiel selbst, kann man alles nochmal nachhören, aber du hast vollkommen recht, wir sind vom Spieltyp her, sind wir ähnlich, also was wir uns auch von solchen Spielen erhoffen und wünschen und was uns gefällt und was nicht. Aber gerade deswegen, genau wie du beschrieben hast, finde ich es auch so reizvoll, jetzt so eine, also auch da wieder, ne, in Anführungszeichen, aber wir wissen jetzt alle Bescheid nach dem Disclaimer, so eine KI zu haben, so eine KI-Kolumne, die dann auch mal Stellungnahmen raushauen kann, die wir so beide gar nicht eigentlich intrinsisch vertreten oder ausschreiben würden, und dann aber damit konfrontiert werden mit so einer Argumentation, die uns wahrscheinlich vielleicht erstmal komplett zuwiderläuft, und dann zu gucken, wie gehen wir denn damit um. Ich finde das wahnsinnig reizvoll.
Ja, genau, genau, weil, also ich würde mal denken, dass die KI, und das werden wir nachher dann auch noch hören, beziehungsweise lesen, dass die KI einfach versucht hat, ein sehr ausgewogenes Fazit zu ziehen. Also das einfach so von allen Seiten zu beleuchten, wie sie es halt irgendwie hinkriegt in 600 Wörtern. Und ich glaube, das ist ihr in der Hinsicht auch gelungen. Aber genau das gibt dann halt einfach sehr viel Spielraum, darüber zu diskutieren. Und ich glaube, das hat jetzt für Folge 1 schon sehr gut funktioniert. Und genau, umso gespannter bin ich.
Ja, dann können wir einfach mal so ganz langsam reinsteigen. Ich werde dich gleich mal fragen, weil von dir kam diese Idee zu diesem Thema, und ehrlich gesagt, die ausführliche Antwort kenne ich tatsächlich gar nicht, warum wir eigentlich jetzt mit diesem ersten Thema anfangen. Aber ich fand das Thema an sich so interessant, deswegen haben wir das einfach mal gemacht. Und jetzt will ich noch ganz kurz organisatorisch quasi erklären, wie die Leute gleich dieser Kolumne folgen können. Also, wir klären jetzt noch mal kurz, wie wir auf das Thema gekommen sind, und danach haben wir was Kleines vorbereitet. Und zwar, je nachdem, was euch lieber ist, könnt ihr zum einen sagen, okay, ich möchte mir gerne die Kolumne anhören. Wir sind ja hier im Podcast unterwegs. Dann wird nach unserer, ne, noch kurz kleinen Einordnung gleich die Kolumne vorgelesen werden, angemessen auch von einer synthetischen Stimme, die aber angenehm zum Zuhören ist. Keine Sorge, liebe Leute. Und danach werden wir über diese Kolumne sprechen. Und alternativ, falls ihr aber sagt, um Gottes Willen, ich kann mich doch jetzt nicht 600 Worte lang konzentrieren, obwohl das jetzt keine so große Textlänge ist, aber kann mich doch jetzt hier keine 600 Worte lang konzentrieren auf eine Stimme, dann haben wir was anderes für euch, und zwar werdet ihr auf der Homepage von OK Cool auch nochmal den Text vorfinden können, in eurem eigenen Tempo lesen können, und das sage ich aber mit einem kleinen Fragezeichen, weil ich vorher jetzt nicht mehr geguckt habe, ob dafür überhaupt die Zeichenzahl reicht. Wenn alles klappt und ich den Platz finde, packe ich den kompletten Text auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Wahrscheinlich bannt uns dann jeder Audioanbieter von jeder Plattform, weil sie denken, wir spammen da irgendwas voll, wenn wir die 12.000 Zeichen da voll machen. Aber ist egal, wir versuchen es. Und wenn ihr es da nicht finden könnt, dann zumindest einen Link zur Webseite von OK Cool, wo ihr, wie gesagt, den Text in Gänze finden könnt. Genau, aber vorher, wie gesagt, Lea, wieso dieses Thema? Wir werden heute sprechen über eine Kolumne mit dem Titel »Warum Videospielhelden und Heldinnen attraktiv sein müssen«, und die Idee, der Vorschlag, der kam von dir.
Genau, und da war, ich glaube, das war jetzt Anfang Juni, ich habe den Tweet rausgesucht, genau, am 13. Juni hatte ich das kommentiert, am 12. Juni hat ein User, auf den ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen will, der hat getweetet, der hat ein Foto eines weiblichen Charakters aus Fable von Microsoft getweetet und hat dazu geschrieben, dass er es einen komischen Trend findet, dass weibliche Charaktere in Videospielen heutzutage immer unattraktiver oder generell unattraktiv, also unattraktiv jetzt in Gänsefüßchen gehalten würden, weil Schönheit ja objektifizierend sei und das sei die Schuld von intersektionalen Feministinnen. Und ich hatte das gelesen und hatte direkt eine Meinung dazu und habe es retweetet mit dem Kommentar: Weibliche Charaktere in Videospielen müssen für uns männliche Gamer attraktiv genug sein, sonst ist es kein gutes Spiel. Habe es dann noch mit einem Clown-Emoji garniert und habe halt dazu geschrieben, Wahnsinn, also ich kann mich nicht dran erinnern, wann mir persönlich zuletzt das Aussehen von ProtagonistInnen in Videospielen irgendwas bedeutet hat, aber das ist ja nur meine Meinung. Es gab viel positives Feedback auf den Tweet, es gab mehr negatives Feedback, meine ich. Ich habe auch so gut es geht versucht, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich sehr schnell gemerkt habe, dass es ein sehr kontroverses Thema ist, zu dem es sehr viele Meinungen gibt, die man aus meiner Sicht auch so stehen lassen kann, auch wenn sie sich jetzt nicht mit meiner Meinung decken. Aber ich habe diese Sachen gelesen, dachte mir, ja, kann ich verstehen, woher es kommt. Und also unter anderem wurde beispielsweise geschrieben, dass sich ja auch niemand dann beschwert, wenn männliche Charaktere mit Sixpack daherkommen. Und da gehe ich voll mit, da habe ich bis jetzt nur sehr wenige Aufschreie gelesen, gehört und so weiter. Und das steht natürlich dann auch im Widerspruch zu den weiblichen Charakteren, die man dann halt, keine Ahnung, die halt dann mal nicht vollbusig sind oder nicht die Sanduhrfigur haben oder, keine Ahnung, ungemachte Augenbrauen, you name it. Und genau, also ich hatte mit sehr, sehr vielen Kommentaren da zu tun und habe mich lange damit beschäftigt, habe es dann irgendwann aufgegeben, weil irgendwann ist es auch einfach zu viel geworden und auch sehr viel Hass kam mir da dann entgegen. Und da dachte ich irgendwann, okay, jetzt ist meine Energie einfach aufgebraucht, aber ich dachte dann, hey, das war jetzt ein so kontroverses Thema, über das ich hinterher auch noch sehr oft nachdenken musste und mich dann auch nochmal kontroverse damit auseinandergesetzt habe, dass ich dachte, wir lassen jetzt einfach mal die KI ein bisschen dazu recherchieren und die KI soll uns jetzt mal sagen, was sie drüber denkt, und dann diskutieren wir beide nochmal darüber.
Mhm. Es ist ein Thema mit viel Sprengkraft und vielleicht positiv formuliert, viele Menschen haben Meinungen dazu, Gedanken dazu. Das ist etwas, was wenige Leute nur kalt zu scheinen lässt, so glaube ich. Man merkt es auch in der Vergangenheit immer wieder, wenn man eigentlich so in die letzten, weiß ich nicht, eigentlich Jahrzehnte der Spieldiskursgeschichte zurückschaut, begegnen einem immer wieder Beispiele, die sich irgendwie um dieses Attraktivitätsthema herum organisieren, vor allem aber auch in den letzten 10 Jahren, weil sich da die Spielekultur ein bisschen gewandelt hat und dazu auch wirklich eine reflektierte Perspektive eingenommen hat und das so ein bisschen zu hinterfragen beginnt. Und das gefällt natürlich dann auch nicht allen. Zwei Beispiele, die, glaube ich, sehr viele von uns mitbekommen haben. Zum einen, ich nenne es einfach mal der Make-up-Aloy-Tweet in doppelter Hinsicht, fällt mir gerade auf. Ist ja geradezu genial. Also stimmt das? Und zwar zum einen, da war so ein User und der hat ein Bild veröffentlicht, so eine Art Meme eigentlich, wo auf der linken Seite des Memes Aloy zu sehen war, die Videospielheldin aus Horizon Zero Dawn, wie sie eben ist im Spiel, eine junge Frau, lange rote Haare und so weiter und so fort. Und dann daneben gegenübergestellt quasi die in Anführungszeichen ideale Variante, die attraktive in Anführungszeichen Variante davon, so wie sich der User eben vorgestellt hat, da hatte sie dann etwas kantigeres Gesicht, also mehr Silhouette, mehr Konturen, Make-up im Gesicht sah femininer auf so eine komische, normschöne Art und Weise aus. Also so wie wenn du bei TikTok die App aufmachst und den Schönheitsfilter, den Beautyfilter anmachst, so sah dieses Bild plötzlich aus. Geradezu künstlich, ist ja auch künstlich, aber ne, unnatürlich, wie Aloy da gezeigt wurde. Und der Tweet ging also viral, wurde sehr viel rumgereicht. Und warum jetzt in doppelter Hinsicht Make-up? Zum einen natürlich wegen des Make-ups und zum anderen aber auch, offenbar war das ein Gag, also diese Kontroverse wurde von dieser Person provoziert, aber das Echo war ernst gemeint. Da gab es viele Leute, die sahen das ganz genauso, wie auch bei einem anderen Beispiel, nämlich der Diskussion um eine Figur in The Last of Us 2. Dort gibt es die Figur Abby, eine zentrale Figur für das Geschehen dort, und sie geriet unter anderem auch ins Visier von Gamern, weil sie ein Körperbau hat, der diesen Menschen zu, in Anführungszeichen, maskulin war. Also zu muskulös, zu breitschultrig, ihr ganzes Gehabe war ihnen zu männlich. Und das hat die Leute auch sauer gemacht, weil sie gesagt haben, so sieht doch keine Frau aus. Was wir alle wissen, ist Quatsch, aber so war die Argumentation. Mit anderen Worten, da steckt viel Potenzial für eine Diskussion drin, so gesagt. Und deswegen habe ich mir gedacht, cooles Thema. Ja,
da ist viel Pulver drin. Und jetzt auch in dem KI-Text, den wir vor uns liegen haben, da ist auch sehr viel Pulver drin, glaube ich. Es gibt einiges, was man da zerlegen kann. Es sind auch sehr viele Argumente drin, die du jetzt schon genannt hattest. Ich habe auch vieles, was du gerade genannt hast, bei mir selber in der Liste stehen, was ich ansprechen möchte. Und genau, hören wir es uns jetzt an, lesen wir es durch.
Würde ich auch sagen. Wir sagen jetzt einfach mal Film ab, beziehungsweise Bühne frei für die erste Ausgabe der KI-Kolumne. Und danach hören wir uns gleich wieder.
In der faszinierenden Welt der Videospiele sind attraktive Charaktere mehr als nur ein oberflächliches Verlangen. Obwohl einige argumentieren mögen, dass dies eine unwichtige Eigenschaft sei, gibt es gute Gründe, warum Videospielfiguren attraktiv gestaltet werden. Das beliebte und erfolgreiche Spiel The Witcher 3: Wild Hunt ist dafür ein gutes Beispiel. Der Hauptprotagonist Geralt von Riva ist ein Hexer, der in einer dunklen Fantasy-Welt zahlreiche Abenteuer erlebt. Ein möglicher Einwand könnte lauten, dass seine Attraktivität keine Rolle spielt, da seine Geschichte und sein Gameplay im Vordergrund stehen. Doch das Aussehen von Geralt trägt tatsächlich zur Immersion und Identifikation bei. Geralt wird als muskulöser, charismatischer Mann mit markanten Gesichtszügen und silbergrauem Haar dargestellt. Diese visuellen Merkmale vermitteln den Eindruck eines erfahrenen Kriegers und erzeugen eine einprägsame Identität. Spieler können sich mit Geralt identifizieren und sich besser in seine Rolle als Jäger von Monstern und Verteidiger der Schwachen hineinversetzen. Seine Attraktivität verstärkt die Glaubwürdigkeit seiner Figur und schafft eine Verbindung zwischen dem Spieler und der Spielwelt. Ein mögliches Gegenargument besagt, dass die Betonung der Attraktivität von Videospielfiguren oberflächlich und sexistisch sein kann. Es ist wichtig, zwischen einer respektvollen Darstellung von Attraktivität und einer übertrieben sexualisierten Präsentation zu unterscheiden. Geralt wird nicht ausschließlich auf seine körperlichen Merkmale reduziert, sondern als komplexe Figur mit einer tiefgründigen Persönlichkeit dargestellt. Seine Attraktivität ist Teil seines Gesamtpakets, das aus Charakterstärke, Intelligenz und moralischen Entscheidungen besteht. Die Art und Weise, wie Geralt von Riva in The Witcher 3 Wild Hunt präsentiert wird, verdeutlicht die gelungene Kombination von Attraktivität und Charaktertiefe. Spieler erleben nicht nur eine visuell ansprechende Figur, sondern auch eine reiche Geschichte voller moralischer Dilemmata und emotionaler Entwicklung. Diese ausgewogene Darstellung schafft eine Verbindung zwischen Spielern und der Spielwelt, während sie gleichzeitig die Vielschichtigkeit des Charakters betont. Ein weiteres Argument gegen die Betonung der Attraktivität von Videospielfiguren besagt, dass sie unrealistische Schönheitsstandards fördert und zu einem negativen Körperbild bei Spielern führen kann. Während dies eine berechtigte Sorge ist, liegt es in der Verantwortung der Entwickler, eine vielfältige Darstellung von Charakteren zu gewährleisten. In The Witcher 3 Wild Hunt werden verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Körpermerkmalen und Hintergründen eingeführt. Frauen und Männer aller Altersgruppen, Körpertypen und ethnischen Zugehörigkeiten bereichern die Spielwelt und bieten eine breite Palette an Identifikationsmöglichkeiten. Durch die Einbeziehung dieser Vielfalt wird die Realität der Gesellschaft wiedergespiegelt und ein positives Körperbild gefördert. Die Attraktivität von Videospielfiguren in Spielen wie The Witcher 3 Wild Hunt ist somit mehr als nur ein oberflächlicher Aspekt. Sie trägt zur Immersion, Identifikation und Glaubwürdigkeit der Charaktere bei. Es liegt an den Entwicklern, eine ausgewogene Darstellung zu gewährleisten, die Charaktertiefe und Diversität umfasst. Indem sie dies tun, können sie ein ansprechendes Spielerlebnis schaffen, das über oberflächliche Attraktivität hinausgeht und die Spieler in die faszinierende Welt der Videospiele eintauchen lässt.
Da sind wir wieder. Das war der Text, wie gesagt, für all jene, die es nochmal nachlesen wollen, auch auf der Webseite zu erreichen. Und jetzt sitzen wir hier. Ich würde mal ganz grundsätzlich anfangen und dich fragen wollen, Lea, weil wir haben uns nicht mehr ausgetauscht, nachdem ich dir das Thema vorgeschlagen und dann die Kolumne auch zugeschickt hatte. Was für ein Gefühl hat der Text bei dir hinterlassen? Einfach mal so ganz allgemein vielleicht erstmal, so wie du diesem Text gegenüberstehst.
Also ich bin mit keinen Erwartungen reingegangen, glaube ich. Also ich habe jetzt mir keinen Stups in irgendeine Richtung erhofft oder auch einfach keinen erwartet. Ich habe versucht, das einfach alles objektiv aufzufassen und mir parallel einfach zu notieren, okay, was sagt die KI und was denke ich drüber? Und ich habe da jetzt nichts gefunden, wo ich mir dachte, das ist jetzt so aus der Welt, das ist jetzt so entgegen dessen, was ich erwartet hätte, dass ich da jetzt direkt mich drauf einschießen muss, sondern ich fand es immer intelligent oder zumindest nachvollziehbar begründet. Und ich glaube, man kann im Grunde dem Großteil der Aussagen, die die KI tätigt, kann man eigentlich rein objektiv nicht widersprechen, weil ich finde, dass es viele Dinge gibt, die man so stehen lassen kann. Es gibt ein paar Dinge, auf die ich dann eingehen möchte, weil es sich nicht mit meiner Meinung deckt. Klar, deswegen sind wir hier, deswegen diskutieren wir drüber. Aber das war jetzt keine Ausarbeitung, kein Text, wo ich mir hinterher gedacht habe, boah, das geht jetzt so an der Realität vorbei, das ist so aus allen Wolken gegriffen, dass ich jetzt irgendwie geschockt vor meinem Bildschirm saß. Wie ging es dir damit?
Also ich muss auch erstmal vielleicht nochmal, wenn wir da gerade dabei sind, ist ja auch ganz spannend, das mal zu besprechen, also so quasi handwerklich fand ich total beeindruckend, wie diese Kolumne funktioniert, nämlich sie funktioniert erstmal, also man merkt, finde ich, und das wird sich jetzt in Zukunft immer so anhören, als wäre da wirklich jemand gesessen, aber wir alle können jetzt einordnen, wenn ich sowas sage. Man merkt, beim Schreiben der Kolumne quasi hat sich diese, in Anführungszeichen, KI gedacht, okay, was sind denn so die Gegenargumente, die da häufig genannt werden? Und darauf geht dieser Text so gefühlt zu zwei Dritteln ein. Also es platziert relativ früh dieses, für mich so ein Kernargument, zu dem werden wir noch kommen. Eigentlich sind es drei Argumente, die habe ich zumindest so rausgelesen, aber es gibt so einen Kernpunkt, aufgezogen an diesem Beispiel von Geralt, von The Witcher 3. Und danach geht es viel darum, die möglichen Gegenargumente zu entkräften. Und ich weiß nicht, wie du so auf diese, ich sag mal, Technik oder auf dieses Stilmittel schaust, aber ich persönlich halte das für sehr sinnvoll. Das ist auch so eine kleine Schule, durch die ich durchgegangen bin als Redakteur, dass mir immer wieder gesagt wurde, man kann sehr viel Gegenwind schon aus den Segeln nehmen, wenn man sich nicht nur überlegt, was will ich eigentlich sagen, sondern wenn man sich auch überlegt, was ist denn welche Argumente kann ich denn antizipieren von Menschen, die einer anderen Meinung sind und die jetzt schon quasi in meiner Kolumne aufgreifen. Und das ist so eine Technik, die habe ich immer sehr lieb gewonnen und das finde ich auch sehr sinnvoll. Und das passiert hier in dem Text auch. Auch da nochmal zurück an dich gefragt, wie stehst du denn dazu? Weil es gibt ja auch durchaus Kolumnisten und Kolumnistinnen, die machen das nicht. Die formulieren ihre Meinung aus und lassen auf diese Weise dann erstmal möglichst wenig Raum für Schwachstellen.
Ich glaube, das passiert einfach wirklich auf der eigenen Sichtweise oder beziehungsweise auch, was man, was es inhaltlich geht bei einer Kolumne. Also ich kann schon auch eine Kolumne gutheißen, die eine Meinung vertritt und die sich auch mit sich selber nicht kritisch auseinandersetzt, weil ich nicht glaube, dass das immer sein muss. Also ich habe jetzt beispielsweise, das ist sogar tagesaktuell, habe ich für die morgige Ausgabe unserer Zeitung habe ich einen Kommentar zur Frauenweltmeisterschaft geschrieben und habe da auch eine Meinung vertreten, wie ich auf die Weltmeisterschaft blicke und habe da einfach ein paar Meinungen aufgegriffen, die ich auf Twitter wieder gelesen habe und halt einfach sehr misogyne Sachen und ja, einfach generell frauenfeindlich. Und da finde ich halt, das ist, aus meiner Sicht vertrete ich da eine Meinung, zu der es keine Gegenmeinung geben sollte. Also ich sollte Frauenfeindlichkeit nicht verteidigen müssen. Das ist, sehe ich einfach nicht. Und also vor dem Hintergrund gibt es aus meiner Sicht einfach Kolumnen, die so auch funktionieren können. Aber jetzt bei diesem Beispiel finde ich, ist es einfach wichtig, dass man, da gibt es so viele verschiedene Sichtweisen, die es einfach zu beleuchten gilt, die man auch beleuchten muss, um einfach ein großes Gesamtbild am Ende zu zeichnen. Und deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass ich das sehr intelligent fand, wie die KI das hier gemacht hat, weil sie einfach diese Argumente aufgegriffen hat, wo sie selber, ich nenne es einfach mal, gemerkt hat, dass es eine Kontroverse ist und hat sich selber dann aber gleich wieder entkräftigt. Und das fand ich sehr sympathisch. Und deswegen saß ich auch nicht hier und dachte mir so, boah, geht gar nicht, was die hier von sich gibt. Sondern ich bin da mit einem sehr ausgeglichenen Gefühl wieder rausgegangen. Und das hat sich eigentlich sehr gut angefühlt für mich.
Es gibt eine Sache, so ganz grundsätzlich, die diese Kolumne nicht macht, bevor wir vielleicht zu diesen Kernargumenten kommen und dann können wir uns ja, wenn du magst, einfach von diesen, also ich habe drei jetzt gefunden, von diesen drei Kernargumenten mal so durchhangeln und darüber einzeln sprechen, über diese Argumentationspunkte, aber es gibt so eine grundlegende Sache, ich finde, die sollten wir kurz voranstellen, weil die Kolumne macht das nicht und das ist eigentlich schon das Erste gewesen, wo ich irritiert darüber war, aber auch ehrlich gesagt sagen muss, ich weiß gar nicht, wie offensichtlich das ist, weil das sowas ist, worüber man wenig, glaube ich, bewusst nachdenkt. Und zwar der Begriff der Attraktivität an sich. Das eigentlich, also ich sag mal, wenn ich so eine Kolumne geschrieben hätte, jetzt nicht mit der Überschrift, weil die teile ich nicht inhaltlich, aber wenn ich über das Thema geschrieben hätte, finde ich, wäre es wichtig, erstmal klarzustellen, dass Attraktivität etwas ist, was höchst subjektiv ist. Also es gibt da draußen zwar die Studien und wir alle haben sicherlich schon mal um 22.15 Uhr auf Galileo so einen komischen Versuch gesehen, wo ein Mann so eine Brille angezogen bekommt und dann muss er Basketball zählen und zwei Frauen laufen durchs Bild und dann sieht man an so einem weißen Punkt, wo er wirklich hinguckt, ne, bla 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 und er guckt sich die Hüften an und die Brüste, keine Ahnung. Also es gibt natürlich so eine Form von Schönheit, die die Wissenschaft definieren will, fast symmetrische Gesichtszüge und all das haben wir alle mal gehört, aber mir ist wichtig zu betonen, dass dieses Allgemeine, was man als attraktiv empfindet, doch eine sehr persönliche Sache ist. Und das müsste man eigentlich, finde ich, ganz grundsätzlich erstmal einräumen, weil damit steht und fällt ja schon vieles, weil so ein Entwicklerteam, das so eine Spielwelt von null auf erschafft und bei jeder Figur sagen kann, wie soll sie eigentlich aussehen? Das macht das Thema ja auch so spannend. Das ist ja alles Absicht, was in so einem Spiel zu sehen ist. Da ist ja quasi kaum etwas Zufall. Und selbst wenn es zufallsgeneriert ist, basiert das ja auf einem Code, der auch erstmal absichtlich programmiert werden muss. Also nichts ist wirklich zufällig. Wenn dann das Entwicklerteam entscheidet, okay, wir lassen einfach alle Figuren geil aussehen, dann sind das ja aber auch nur Figuren, weißt du, die vom Entwicklerteam als geil empfunden werden. Also das ist so eine Grundsache, einfach nur, es hat jetzt mit den Argumenten erstmal nichts zu tun, aber mir ist es nur nochmal wichtig, das zu sagen, um auch dieses Konstrukt mal kurz kritisch zu beleuchten, damit wir klar nach außen geben, okay, also es gibt nicht das Hässliche und das Schöne, es gibt viele Eigenschaften, auf die hat sich unsere Gesellschaft als Ganzes geeinigt, als das werten wir als attraktiv und das nicht. Aber das heißt nicht zum einen natürlich, dass das okay ist und zum anderen, dass das für das Individuum auch zutreffend ist.
Genau, das steht auch in meinen Notizen. Einfach das klassische Schönheit liegt im Auge des Betrachters, der Betrachterin. Das ist ganz einfach so, das wird hier nicht aufgegriffen. Es wird einfach Geralt aus The Witcher 3 beschrieben und es wird automatisch fällt der Begriff attraktiv. Und das hatte ich mir auch notiert. Also Geralt wird hier einfach als Ideal angesehen, automatisch, ohne dass hinterfragt wird, was ein Ideal ist, wie es auszusehen hat oder wie es auch eben nicht auszusehen hat, was die Gesellschaft als Ideal definiert und so weiter. Und das empfand ich auch als großen Kritikpunkt, weil es wird, wie gesagt, einfach der Begriff Attraktivität fällt und der steht dann jetzt und der wird dann nicht hinterfragt, obwohl das eigentlich Kern dieses Themas ist.
Sag mal, ich habe dich das vorher nicht gefragt und ich weiß nicht, ob du das mit uns teilen möchtest. Wenn nein, dann einfach nein, aber das ist eine Frage, die bietet sich jetzt hier geradezu an. Gibt es eine Videospielfigur, die du als attraktiv empfindest? Also, um das vielleicht direkt mal zu illustrieren, weil, also ich würde jetzt fast darauf wetten, einfach nur aus der Wahrscheinlichkeit heraus, wir kommen jetzt nicht auf dieselbe Figur.
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich denke, eine, die mir jetzt sofort in den Kopf gesprungen ist tatsächlich Ellie aus The Last of Us Part 2. Die finde ich wirklich wahnsinnig attraktiv und ich glaube auch nicht, dass die gängige Schönheitsmerkmale bedient. Vielleicht wenige, aber ich denke nicht, dass man an eine Ellie aus The Last of Us Part 2 denkt, wenn man jetzt irgendwie an ein gesellschaftliches Schönheitsideal denkt. Wie sieht's bei dir aus?
Ja. Ja, tatsächlich habe ich richtig geraten, bin da weit weg, pass auf, Achtung, eine Figur, die mir sofort einfällt, ist Cassandra aus Dragon Age Inquisition. Ich weiß nicht, ob du die jetzt präsent im Kopf hast, ich beschreibe sie mal kurz. Also sie ist das ist eine dieser Figuren, die erstmal sehr kühl nach außen ist. Sie ist sehr kühl, sie ist Soldatin, Berufssoldatin, die ist sehr skeptisch gegenüber allem, was wir da so machen. Ist eine sehr drahtige Figur und immer in Rüstung gehüllt und das nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Sie schützt sich sehr viel nach außen hin. Und dann, ich will jetzt nicht Dragon Age Inquisition zu viel verraten, wahrscheinlich auch, das ist das, was die wenigsten Leute an diesem Spiel interessiert, aber für mich war das also ein entscheidender Moment, als ich mit meiner Zwergenfigur, Hauptfigur, nach und nach geschafft habe, das Herz dieser Figur zu erobern, bis sie dann, wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, aber es gab einen Moment, da öffnete sich die Figur für mich und das war, also das war schön. Und jetzt gehe ich schon wieder, jetzt verliere ich mich schon jetzt in diesen Erinnerungen, aber aber das ist jedenfalls.
Aber auch sie kurze Haare.
Ja, genau, kurze Haare.
Wo man ja auch vielleicht gesellschaftlich sagen würde, Frauen brauchen lange Haare.
Meine Mutter würde sagen, und meine Mutter ist 71, um direkt den Kontext zu setzen, die würde sagen, die sieht burschikos aus. Das ist so ein Wort, das kenne ich von meiner Mutter, ne? Was sie damit meinen will, ist, sieht aus wie ein Junge. Aber nur Disclaimer, das kommt von einer 71-jährigen Frau. Also jetzt, damit wir das einordnen können, aber.
Das ist generationsbedingt.
Genau,
klar.
Also ja. Burschikos ist das Wort, das ihre Generation dafür verwenden würde, aber also ich finde diese Figur attraktiv. Genau. Schön.
Ja, aber auch kantiges Gesicht, gezupfte Augenbrauen, spitz zulaufende Nase, volle Lippen, bedient bis auf die Haare wahrscheinlich ein sehr gängiges.
Ja, gute Beobachtung,
Ideal.
Genau. Ja.
Genau. Ja.
Genau, also so viel dazu erstmal. So, und jetzt können wir uns mal diesen Argumenten nähern. Ich sag einfach mal ganz kurz, jeweils in einem Satz oder nicht mal in einem Satz, Halbsatz, welche Argumente ich da für mich entdeckt habe, dann können wir uns da so nach und nach durchhangeln. Und wenn du noch was anderes entdeckt hast als deinen eigenen Punkt, können wir den ja einfach noch dranhängen. Dann haben wir so eine kleine Struktur für uns und die Leute da draußen haben auch was zum Festhalten. Also, ich habe drei Dinge entdeckt, was die Kolumne uns sagen will. Der erste große Punkt ist, Attraktivität oder attraktive Spielfiguren sind gut, weil sie fördern die Immersion in einer Spielwelt und in einem Spielerlebnis. Das bedeutet, wenn wir da attraktive Figuren vor uns haben, dann sind wir eher und schneller in der Spielwelt drin und da, was da so passiert, als wenn es nicht so wäre. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich gesehen habe, war, Attraktivität baut eine gewisse Fallhöhe auf, eine dramatische Fallhöhe, die dann wunderbar funktioniert, wenn man zum Beispiel herausfindet, oh, diese Figur, die hat ja dunkle Charakterzüge, aber sie ist doch hübsch. Wie kann das sein? Und daraus entsteht eine dramaturgische Fallhöhe und wir Menschen finden dramaturgische Fallhöhen spannend und deswegen ist das was Gutes. Und schließlich das Dritte, was ich da rausgelesen habe, war, Attraktivität erhöht laut dieser Kolumne die Glaubwürdigkeit einer Spielfigur. Also das bedeutet, eine attraktive Figur, so argumentiert die Kolumne, am Beispiel zum Beispiel von Geralt, dem Witcher, eine attraktive Figur, der glauben wir auch einfach, wenn die super kompetent ist mit allem, was sie so tut in ihrem Leben. Das sind die drei Argumente und ich frage erstmal, hast du da noch was Eigenes hinzuzufügen, was du noch entdeckt hast oder deckt sich das?
Ich denke, das deckt sich in großen Teilen. Ich habe mir halt als großen Punkt rausgeschrieben, dass die KI sagt, dass das Aussehen sehr zur Immersion beiträgt. Ja. Das fand ich ein interessanter Ansatz, weil ich dachte, ja. Gibt aber auch Gründe, warum es so ist. Und ja, genau, also die Fallhöhe fand ich auch ein sehr interessanter Aspekt ganz generell, weil mir das auch so ein bisschen signalisiert hat, wir Menschen geben dem Aussehen ja einfach nur die Macht oder einfach, ja doch, die Macht, überhaupt eine Fallhöhe zu schaffen. Und das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und was sie am Ende dann noch sagt, das ist aber generell losgelöst von den inhaltlichen Punkten, die wir jetzt notiert haben, die KI sagt am Ende ja auch, andere Figuren in Videospielen, abseits des Main Characters, die sind divers genug, also die NPCs quasi, die seien schon divers, und der Hauptcharakter, der darf dann so attraktiv sein, wie er möchte. Wir haben ja schon genügend Diversität. Ja. Das ist auch was, wo ich nachher unbedingt noch drauf eingehen möchte. Aber ich denke, ganz generell, ja, decken sich Top. Meine Notizen mit deinen Auffassungen.
Übrigens, ich habe auch den Eindruck, um die Kolumne zu verstehen, muss man keinen The Witcher 3 durchgespielt haben. Haben wir übrigens beide nicht. Aber also es hilft natürlich, wenn man Geralt mal gegoogelt hat, aber die Punkte sind auch übertragbar. Also die nimmt halt hier ein Beispiel, an der sie das so durchdekliniert. Aber alle, die mal ein Videospiel gespielt haben, finden da, glaube ich, eigene Bezugsbeispiele. Das heißt, das ist ja eigentlich nur ein Vehikel, auf das können sich ziemlich viele Menschen draufsetzen, weil das Spiel halt sehr bekannt ist und ja auch die Netflix-Serie, aber das nur als Anmerkung. Okay, dann würde ich vorschlagen, fangen wir doch einfach mal an bei der Attraktivität fördert die Immersion einer Spielwelt und eines Spielerlebnisses. Das, was zuallererst gesagt wird. Und Lea, ich muss tatsächlich gestehen, der Punkt hier hat mich am meisten überrascht, weil ich den bei dem ganzen Thema überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Also ich gebe es einfach zu, ich hatte das komplett gar nicht irgendwie im Kopf und musste drüber nachdenken und stellte für mich erstmal fest, okay, ich glaube, ich stimme dem zu. Erstmal, also die Tatsache, dass wir, wenn wir zum einen eine für uns attraktive Spielfigur spielen, dass das für mich in meiner Spielerfahrung auf eine Weise die Immersion erhöht, als dass ich dann sage, okay, es macht Spaß, mir vorzustellen, diese Spielfigur zu sein, weil die Implikationen angenehme sind, für mich positive sind. Das heißt, ich laufe durch eine Spielwelt und in meinem Kopf, so bin ich halt dann als Spielertyp, stelle ich mir vor, okay, ich finde mich attraktiv, das gibt mir ein Selbstbewusstsein, ich habe das Gefühl, ich habe so eine gewisse soziale Machtposition, ne? Also dass die Leute mich auch beachten und dass sie mir Aufmerksamkeit geben und respektieren, alles Dinge wegen meiner Attraktivität quasi. Und zum anderen aber auch, und das glaube ich sogar noch stärker als Effekt, über den ich so vorher nie bewusst nachgedacht hatte, wenn Figuren um mich herum, mit denen ich zu tun habe, für mich attraktiv wirken, habe ich ein großes Interesse in diesen Spielen, wenn das drumherum interessant geschrieben ist und so weiter, auch wirklich diese Figuren für mich gewinnen zu wollen, dass ich möchte mit ihnen befreundet sein, ich möchte mit denen, wenn es denn möglich ist, Beziehungen eingehen, ich will ihnen gefallen. Also sie werden für mich interessanter, weil sie auf mich attraktiv wirken. Und das ist so eine Wirkung, ich gebe es ehrlich zu, das ist zuerst tatsächlich eine Wirkung und das erhöht auf diese Weise, wenn man so will, tatsächlich die Immersion im Sinne von, ich gebe mich da viel bereitwilliger rein in die Spielwelt, weil ich es angenehm finde. Wie ist denn für dich dieser Effekt, den ich da beschreibe? Kannst du das teilen?
Das kann ich teilen und ich hatte da direkt ein relativ ungewöhnliches Beispiel im Kopf. Also da dachte ich dann selber, boah, in der Hinsicht habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht. Und zwar gab es in Pokémon Diamant für den Nintendo DS, also pixelbrei damals einfach noch klar, aber der Main Character, der hatte da irgendwie, wie war denn das? Der hatte, ich glaube, eine dunkle Mütze oder eine gelbe Tasche, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in Pokémon Platin war das anders. Da hatte man dann einen weißen Schal und eine weiße Mütze. Und ich weiß halt noch, dass ich damals als Kind dachte, ich spiele jetzt lieber Pokémon Platin, weil ich finde, dass meine Protagonistin mit dieser weißen Mütze und diesem weißen Schal schöner aussieht. Und das war für mich dann ein Grund, warum ich mit Pokémon Platin Pokémon Diamant vorgezogen habe, obwohl ich Pokémon Diamant rein objektiv gesehen besser fand. Und das war irgendwie, warum auch immer, das erste Beispiel, das mir dann eingefallen ist. Aber ich würde da total mitgehen. Also, dass das Aussehen zur Immersion beiträgt, dass man sich vielleicht besser in einen Charakter reinversetzen kann, wenn man den ganz generell rein optisch gesehen attraktiv findet. Das ist so und das habe ich auch unter meinem Tweet gelesen. Da hatte einer kommentiert, er möchte einfach nur Videospiele spielen und er möchte auch eine schöne Figur spielen, die er vielleicht selber schöner findet als sich selbst und sich in dieser Figur dann verlieren, ohne über gesellschaftliche Normen nachdenken zu müssen oder sich jetzt schlecht fühlen zu müssen, dass er diese Figur, sei es eine Frau, sei es ein Mann, rein optisch gesehen attraktiv findet. Und das verstehe ich, das verstehe ich. Ich habe da viel drüber nachgedacht hinterher. Aber in der Kernaussage sehe ich auch schon wieder das Problem, dass das eigene Ich dann mit der Spielfigur verglichen wird. Und die ist halt eben nur vermeintlich schöner als das eigene Spiegelbild. Also ich sehe einfach viele Leute, die sich vielleicht diesen Geralt anschauen und sich denken so, wow, der hat diese schön kantige Jawline, wie man immer sagt, so das Gesicht läuft einfach spitz aufs Kinn zu, die Nase ist schön spitz nach vorne, es ist ein sehr symmetrisches Gesicht, der hat keine zu große Stirn, der hat diese schönen Haare und natürlich diesen gestählten Körper auch. Und ich glaube halt, klar, den kann man attraktiv finden, aber da ist es halt dann nun mal einfach so, dass sich dieses Aussehen oft an den gängigen gesellschaftlichen Schönheitsidealen bedient. Sportliches Aussehen, Männer muskelbepackt, voller Bart, Frauen vollbusig, schlanke Taille und so weiter. Und wenn man da dann halt nicht anfängt, andere Ideale, nenne ich es jetzt einfach mal, als die genannten abzubilden, dann wird sich die gängige Vorstellung von Schönheit auch nicht ändern. Und dann wird es immer so sein, dass man die jetzigen Vorbilder weiterhin schön findet, dass eine Lara Croft immer gleich aussehen wird, wenn man immer sagt, so wie sie aussieht, ist sie mega attraktiv, warum sollten wir was an ihr ändern? Und da sitzen bestimmt viele junge Mädchen, junge Frauen oder keine Ahnung, wer hockt da davor und denkt sich so, ja, das ist für mich jetzt die perfekte Frau. Und ich denke, wenn man halt in der Hinsicht dann nicht davon abweicht irgendwann, kommt man auch nicht mehr davon los. Und ich verstehe den Wunsch nach einer attraktiven, also für einen attraktiven Spielfigur, aber da halt einfach, wie gesagt, wenn sich die niemals von diesem einen Bild löst, wie soll sich das dann ändern?
Also ich glaube, der Punkt, also ich bin zu 99% deiner Meinung, ich würde es nur sprachlich nochmal nachschärfen wollen, vielleicht meinst du es aber auch sowieso, aber wenn nicht, dann ist da dieser eine Prozentpunkt Unterschied. Es geht ja in meinen Augen dann aber nicht darum zu sagen, okay, wir ersetzen dieses Schönheitsbild durch ein anderes, und was du ja mitschwingen lässt, ist ja, was ja auch bekannt ist, gerade diese Schönheitsbilder, auch gerade vielleicht auch das männliche Schönheitsbild, weil das ist halt bei mir jetzt näher dran, weil ich selber ein Typ bin, aber das sind Schönheitsideale, die sind nicht leicht zu erreichen, man muss da sehr viel investieren, Zeit, Energie, Sport, aber auch genetische Lotteriepool, um all diese Eigenschaften zu haben. Das ist nicht für viele Menschen erreichbar. Was glaube ich dann sinnvoll ist, wenn man in Spielen zum Beispiel als ein großes popkulturelles Medium eben auch Platz zusätzlich für andere Schönheitsbilder macht, dass man eben nicht sagt, und das ist das, wo ich, wenn du es so gemeint hast, wo ich dann so ein bisschen anders drauf schaue, wo ich nicht sage, okay, ersetzt dieses Schönheitsideal durch andere, sondern dass man Raum bietet für zusätzlich andere, damit man eben dann den, genau wie du beschrieben hast, den zum Beispiel jungen Mädchen und Jungen zeigt, okay, das finden wir alle schön, alles klar, aber hier sind noch andere Körperbilder, die genauso schön sind und die auch als Schönheitsideal gelten können und die vielleicht auf eine Weise gesünder sind, erreichbarer sind oder ne, euch nicht in eine Ecke drängen, wo ihr euch schämt dafür, wie ihr aussieht. Und das sehe ich so als eine sehr gesunde Art, wie man sich damit auseinandersetzen kann.
Das ist so, und es ist aber gleichzeitig total schwierig, weil du wirst immer diesen einen Charakter haben, den man spielt. Ja. Und vielleicht kann ich da auch gleich drauf eingehen, was ich vorhin schon angesprochen hatte mit diesem NPCs oder andere Figuren sind schon divers genug. Klar kann man sagen, okay, es gibt in The Witcher 3 Wild Hunt gibt schon verschiedene Charaktere mit unterschiedlichen Körpermerkmalen und Hintergründen und so weiter. Aber da sehe ich dann halt wieder das Problem, dass eben diesen vermeintlich hässlicheren oder unattraktiveren Figuren eben nur die Nebenrolle zugespielt wird. Und dann ist es halt wieder so, okay, wir spielen hier Geralt und das ist der Große und der Tolle und der Schöne und der entspricht einfach diesen ganzen Ideal, und die anderen, die dann halt einfach weniger sind, die nicht das gleiche Ansehen haben, einfach nicht die gleiche Wichtigkeit haben, die dürfen dann auch hässlicher sein, weil die müssen ja nicht schön sein für uns, weil wir spielen die nicht. Und es ist schwierig, es ist total schwierig, klar. Ich finde, um The Last of Us Part 2 nochmal anzusprechen, ich glaube, das Spiel hat es sehr, sehr gut gemacht in der Hinsicht, dass es genügend Charaktere hatte, die alle auf grob einer Ebene waren, was die Wichtigkeit anbelangt, die aber allesamt nicht irgendeinem Ideal entsprochen haben, sondern ich glaube einen guten Querschnitt der Gesellschaft gebildet haben, wo du zwei Charaktere spielen konntest, aber auch nicht das Gefühl hattest, dass die anderen, die man jetzt nicht spielen konnte, weniger wert waren. Mhm. Und ich weiß noch, was für ein schönes Gefühl das für mich auch war, weil gerade auch, wenn ich jetzt nochmal auf Ellie zurückkomme, Ellie ist einfach lesbisch und ich bin lesbisch, und das war für mich einfach ein so großes Ding, dass hier ein lesbischer Charakter einfach die Hauptrolle bekommt und das in so einem großen Videospiel. Und das hat jetzt wenig mit Aussehen zu tun, klar, aber das ist halt einfach auch Repräsentation. Es gibt Hoffnung, es stärkt Minderheiten, das ist einfach, es ist wichtig, dass man es macht. Und Ich meine, welches Signal sendet man, wenn man allen wichtigen Charakteren das gesellschaftlich objektiv gute Aussehen zukommen lässt und der unwichtige Rest dann halt hässlich sein muss? Aber ich sehe auch, dass es total schwierig ist, das abzubilden und dass es auch einfach diese große Mehrheit, also vermeintliche Mehrheit gibt, die sagt, nee, ich will hier jetzt aber einfach nach Feierabend die blöde Konsole anwerfen, einfach jemanden haben, den ich gerne anschaue, den ich sowieso die ganze Zeit spiele, und wenn ich da jetzt jemanden spiele, den ich rein optisch gesehen einfach hässlich finde, dann will ich es auch nicht spielen, weil Videospiele sind für mich dazu da, dass ich mich einfach mal aus der Realität entfernen kann und einfach mal woanders hinkomme. Und das sehe ich halt auch total. Also es ist einfach dieses große, kontroverse Thema. Es gibt hier kein richtig oder falsch, aber das ist so meine Ansicht.
Also tatsächlich ist da auch The Witcher, finde ich, ein total schlechtes Beispiel, dass sich die Kolumne gerade für diesen Punkt ausgewählt hat, nämlich dann eben zu sagen, alles klar, okay, Geralt sieht jetzt geil aus offenbar und ist aber nicht schlimm, weil alle anderen bilden alle anderen Körperformen und Ausprägungen ab. Aber gerade in dem Spiel ist es halt fatal, das als Argument zu nennen, weil wer es mal gespielt hat, wird es merken, hier wird das Aussehen so benutzt, wie es die Kulturgeschichte unserer Gesellschaft schon, also seit Jahrtausenden im Grunde macht, und zwar Aussehen als Stilmittel. Das Aussehen genutzt wird als Stilmittel, um Charaktereigenschaften vorwegzunehmen. Der Klassiker zum Beispiel ist, dass wenn wir, und also ich rede jetzt nicht im Sinne von wir alle glauben daran, aber das ist dieses Bild in der Kultur von uns, das transportiert wird schon seit langer Zeit, zum Beispiel stark übergewichtige Menschen verbinden wir unterbewusst mit Faulheit, mit Trägheit, mit wenig Antrieb. Und wir alle wissen, die da mal drüber nachgedacht haben, das ist Quatsch, diesen direkten Schluss kann man nicht ziehen, aber unterbewusst ist das etwas, was wir kulturell lernen erstmal. Das kann man hinterfragen, das kann man auch überarbeiten und ersetzen durch wesentlich klügere und reflektiertere Bilder, aber das ist erstmal das Unterbewusste, und das sind auch Bilder, die kennen wir auch schon aus der Antike, da funktioniert das ganz genauso. Da ist aber sogar in manchen Kontexten ein dicker Bauch positiv konnotiert. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, okay, es gibt Darstellungen, zum Beispiel im alten Ägypten, ich mache das nur ganz grob, wenn Krisenzeiten zum Beispiel waren, wenn lange Kriege herrschten, wandelte sich das Bild des Übergewichtigen, dass es dann plötzlich bedeutete, okay, das ist ein Zeichen von Wohlstand. Das ist ein Zeichen von Wohlstand, das ist was Positives, wenn jemand einen Bauch hat. Aber heute, im Gegensatz dazu, so könnte man das sozialwissenschaftlich zum Beispiel erklären, wir leben in einer Zeit in Deutschland des Überflusses. Wir haben eine Konsumgesellschaft, uns steht erstmal alles zur Verfügung, auch da wieder klar, unterschiedliche Gehaltseinkommen, Inflation, wir wissen alle, das ist nicht so leicht, wie es klingt, aber auf dieser groben, abstrakten Ebene gesprochen, wir leben in einem Industriestaat, wir haben alles zur Verfügung, und dadurch ist in unserer Gesellschaft es attraktiv, wenn man keinen Bauch hat, sage ich jetzt mal aus dieser Normschönheit herausgesprochen, wie gesagt, die wir alle nicht individuell teilen, aber auf dieser groben Ebene, weil das impliziert Charakterstärke, Disziplin, Selbstbeherrschung, ne, das an sich halten, während wir um uns herum auch die ganze Zeit Burger fressen könnten. Und das ist das, was The Witcher genauso macht. The Witcher nimmt Körpermerkmale, um Figuren zu charakterisieren, und zwar auf eine Weise, wo ganz klar gesagt wird, normschöne Gestalten, wie zum Beispiel die weiblichen Hauptrollen oder auch Geralt, die sind auch tendenziell die Helden, die Helden, die haben natürlich auch ihre düsteren Seiten, aber das sind die Figuren, die wir als strahlende Vorbilder oder zumindest als Hauptfiguren erkennen sollen, versus zum Beispiel eine Figur, die fast schon zur Hauptfigur wird, begleitet eine der meistgelobten Queste diesem Spiel, der blutige Baron, taucht sehr früh im Spiel auf, eine Figur, die ein tragisches Schicksal erstmal erlitten hat und der wir helfen können. Und dieser blutige Baron, der ist eine Autoritätsgestalt, der ist eine politische Macht, der hat auch was zu sagen, der begegnet uns auch selbstbewusst, aber der ist auch ein Säufer. Der ist ein Säufer, der ist ein Trinker, der hat offenbar auch seine Frau geschlagen, der hat sein Kind geschlagen, war kein guter Vater, der war kein guter Feldherr mehr am Ende, und er wird gezeigt als dickbäuchig, er hat diese rote Trinkernase und er wirkt auch ziemlich verloddert, gerade neben dem durchtrainierten Geralt. Und dann entscheidet sich hier das Spiel also ganz bewusst für die Charakterisierung durch das Aussehen, alles klar, der ist träge, der ist völlig am Ende, der hat sie aufgegeben, wir sehen dem sein Unvermögen an. Und das macht das Spiel immer wieder, dass diese, was wir als Gesellschaft negativ beschreiben würden, ne? Nochmal den dicken Bauch, die Trinkernase und so weiter, die nutzt das Spiel aktiv, um Figuren als schlecht zu charakterisieren. Und deswegen glaube ich, dass es kein gutes Beispiel ist für diese Argumentation.
es zeigt aber auch einfach diese ganzen internalisierten Sachen, die man sich gesellschaftlich angeeignet hat. Also das gibt es ja in vielerlei Formen. Es gibt internalisierten Rassismus, Sexismus und so weiter und so fort, Homophobie. Dinge, die man fühlt, die man eigentlich gar nicht fühlen will. Aber man kann sich auch nicht wirklich dagegen wehren, weil man das, so ist man einfach aufgewachsen. Das fühlt man erstmal so und das ist, wie du gesagt hast, das sind Dinge, die man dann hinterfragt oder hinterfragen sollte, wenn man es merkt. Aber so ist es hier halt auch. Man sieht dicke Menschen quasi oder einfach Leute, die halt ja ein Gramm Fett an sich haben und man denkt sich, okay, faul. Mhm. Derjenige oder diejenige macht keinen Sport, faul. Obwohl man es vielleicht auch gar nicht denken möchte, aber in dem Moment ist es halt erstmal so, weil das sind halt Dinge, die man die damit konnotiert sind am Ende des Tages. Das ist internalisiert und ich denke mir halt, wenn man diese Narrative immer weiter strickt, kommt man da halt auch nie raus. Also es ist natürlich leichter, oder ich stelle es mir leichter vor für ein EntwicklerInnen-Studio, dass man sagt, so, okay, wir wollen hier ein gewisses Bild abbilden und deswegen machen wir diese Person jetzt so, wie wir sie, also gerade auch den Trinker einfach, dass wir da alle Klischees bedienen, weil das ist das, was die SpielerInnen dann damit verbinden. Mhm. Die wissen dann direkt so, okay, der ist Säufer, der ist halt so. Aber man bildet ihn halt auch nicht anders ab. Und ich glaube, wenn wir jetzt gerade auch nochmal Abby angucken, das ist jetzt, also die Gesellschaft würde wahrscheinlich einfach sagen, das ist eine maskuline Frau. Sie hat ein eher androgynes Gesicht. Sie hat einen großen Bizeps, einen trainierten Körper, eine kleine Oberweite. Sie hat nicht diese betonte Taille, die man an einer sonst so klassisch femininen Frau suchen würde. Und sie ist trotzdem eine starke Frauenrolle, auch ohne 90-60-90 Sanduhr-Figur. Und ich finde, sie wirkt dennoch stimmig im Gesamtpaket, auch wenn sie jetzt eben nicht diesen femininen Schönheitsstandards entspricht. Und ich glaube, gerade deswegen ist sie so überzeugend. Also ich habe auch das Gefühl, dass man gerade auch gesellschaftlich versucht, in eine Richtung zu gehen, wo man sagt, okay, wir hatten jetzt ganz, ganz lange diese blöden Standards. Wir hatten, gerade auch wenn man die Modeindustrie oder sowas anguckt, wo man immer mehr versucht, davon loszukommen, dass alle einfach nur Haut und Knochen sein müssen, dass man sich so ein bisschen davon loslöst und sagt, wir suchen jetzt einfach Schönheit wirklich in der Individualität. Und ich finde, Videospiele haben in der Hinsicht halt auch einfach Vorbildcharakter. Gerade auch, weil ich der Ansicht bin, dass wenn wir nochmal auf die Immersion zurückkommen, Videospiele das Medium sind, bei dem ich sagen würde, da ist die Immersion größer als bei Filmen oder Serien, weil da, man verbringt so viel Zeit mit diesen Charakteren, man lebt ihre Geschichte oder lebt mit ihnen ihre Geschichte, man hat einfach sehr viel mehr Verknüpfung zu den Figuren und es ist einfach, ja, es ist einfach, man verbindet sich irgendwann mit dieser Figur und ich finde es halt, also ich persönlich finde es dann halt einfach schön, wenn diese Figur anders ist, weil ich auch anders bin, weil ich mich selber nicht als Masse oder, keine Ahnung, Produkt der Gesellschaft ansehe, sondern als individueller Mensch. Und das, so würde ich halt ganz gerne auch meine Charaktere in Videospielen spielen. Aber gleichzeitig, wie gesagt, sehe ich halt auch die andere Seite von Leuten, die einfach sagen, ich möchte einfach eine schöne Figur haben, die ich spiele, weil das ist für mich die eigentliche Immersion. Mhm. Wobei es bei mir dann halt eben anders ist.
Das ist auch wirklich schwer für Entwicklerteams, aber eigentlich für jedes popkulturelle Produkt, aus diesen Stereotypen auszubrechen, weil du hast ja eben schon so schön gesagt, die sind halt immer eine verkürzende Charakterisierung. Und das ist ja eigentlich erstmal was Gutes aus Sicht der Entwicklerteams, weil die dann wissen, alles klar, wenn wir eine Figur auf eine gewisse Art und Weise gestalten, charakterisiert die sich durch ihr Aussehen schon von alleine, dann sparen wir uns so Zeit und auch Aufwand, nochmal explizit zu erklären, wie tickt denn die Frisur, die Figur, das ist ja der ganz große Vorteil und dann hat man keine doofe Exposition, kein doofes Erklärfensterchen, sondern wir sehen eine Figur und wir verstehen es. Das Problem ist aber eben genau, was du auch beschrieben hast, das verkürzt halt wahnsinnig und macht es halt auch sehr schwer, aus diesen Mustern, aus diesen Schönheitsbildern jetzt in dem Fall auszubrechen, was ja vielleicht auch mal angemessen wäre. Es gibt also wenig Beispiele, die mir sofort einfallen, die das versuchen auszubrechen. Ein Beispiel, das mir sofort einfiel, wo ein ähnlich großer Schritt bei so einer Erwartungshaltung gemacht wurde und um sie zu brechen, bezieht sich jetzt zwar nicht auf Figuren und auf echte Menschen, aber auf was anderes, was ich total spannend und auch mutig fand, und zwar Assassin's Creed Odyssey, das, was im antiken Griechenland spielt, da haben die in der Welt überall nicht nur die klassischen weißen Marmorskulpturen und Büsten rumgestellt, sondern die haben auch ganz viele Tempelfronten und eben auch Steinskulpturen, Marmorskulpturen angemalt gezeigt. Und das ist etwas, wo, glaube ich, sehr viele Menschen davor sitzen und sagen, das ist ja Quatsch, warum? Also die sind doch alle weiß gewesen, so wie man es eben kennt aus dem Museum und aus dem Film und so weiter. Die Wirklichkeit ist aber, das war eine sehr farbige Antike, eine sehr bunte Antike. Die ganzen Skulpturen, das war alles bemalt, wahrscheinlich sogar in quietschgelben Farben und quietschbunten Farben. Aber das ist nichts, was unserer Sehgewohnheit entspricht. Und Ubisoft hat tatsächlich als so ein Riesenentwicklerteam diesen auf so eine komische Weise mutigen Schritt gemacht, zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach mal bunt. Das hätten die nicht machen müssen, weil glaubwürdiger wäre es eigentlich ohne die Färbung, weil viele Leute eben dieses Bild von der Antike im Kopf haben. Aber nö, sie haben das gemacht. Und das war, fand ich total spannend, dass sie diesen Schritt gewagt haben. Und übrigens noch eine kleine Info, weil es hier noch so schön reinpasst. Ich habe mich im Vorfeld auch mal mit der, ich sag mal, psychologischen Seite von Attraktivität beschäftigt und bin da auf einige Studien gestoßen, die ich so immer mal wieder wahrgenommen hatte, aber die auch nochmal sehr interessant waren durchzulesen. Im Grunde lassen die sich alle zusammenführen auf den Punkt, dass tatsächlich erwiesen ist, dass attraktive Menschen im Alltag, also in unserer echten Welt, auch handfeste Vorteile genießen. Also von Dingen, dass die als glaubwürdiger gelten, in zum Beispiel Meetings, dass Menschen, die als attraktiv eingeschätzt werden, denen wird eher zugestimmt. Das ist eine ganz eigene Form von Autorität plötzlich. Und zum anderen, und das fand ich total, also irritierend geradezu, dass es auch Studien gibt, die belegen wollen, dass attraktive Angeklagte weniger Gefängnisstrafe bekommen als Angeklagte, die nicht als attraktiv gelten und einen ähnlichen Strafbestand haben. Und ach was. Das war, also bin ich kurz vom Stuhl gefallen. Andererseits, es ist ja genau das, was wir die ganze Zeit sagen, das ist halt in uns drin. Und auch ein Richter ist ein Mensch erstmal, der einen anderen Menschen sieht. Und natürlich sollte einem Richter oder einer Richterin das nicht passieren, aber auf eine Weise ist es shocking und auf eine andere Weise aber auch wieder nicht, ehrlich gesagt.
Ja, wobei ich sagen muss, das ist doch sehr, sehr shocking für mich gerade, weil das war mir so nicht bewusst. Ja. Ich hatte auch mal irgendwo gelesen, dass attraktive Menschen quasi einen Head Start bekommen im Berufsleben, ganz egal, wo sie sind. Ja. Aber ich habe jetzt gerade auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube, es sind auch oft gar nicht automatisch die Menschen, die irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen, weil ich glaube, da würden mir sehr, sehr viele Menschen auch einfach zustimmen, dass zu Attraktivität ganz generell auch einfach der Charakter einer Person dazugehört. Ja. Und ich glaube, das kann man halt überhaupt nicht einfach auf Videospiele übertragen, weil Videospiele, da ist ja einfach Character Development ein großer Bestandteil. Also eine Person kann ja nicht von Anfang an einfach einem charakterlichen Ideal entsprechen, sondern Videospiele zeichnen ja ganz oft einfach so eine gewisse Charakterentwicklung nach bis zum Ende hin. Und deswegen glaube ich, wenn man das auch noch in Betracht zieht, ich meine, wir haben jetzt uns ganz generell einfach nur das Äußere oder das, ja, einfach das Aussehen von Videospielcharakteren angeschaut. Deswegen, ich versuche mir gerade parallel Gedanken darüber zu machen, ob ich Videospielcharaktere kenne, die ich wahrscheinlich allein aufgrund ihres Charakters als attraktiv einschätzen würde. Aber mir fällt ad hoc wirklich einfach niemanden ein. Hast du da irgendjemand, wo du sagen würdest, so, ja, also diesen Videospielcharakter, den fand ich jetzt auch aufgrund des Charakters einfach sehr ansprechend?
Ich wollte erst sagen, nein, weil ich glaube, dass das so ineinander überfließt, dass wenn man eine Figur charakterlich attraktiv findet, das auch dann sofort reinblutet auf das Erscheinungsbild und man das vielleicht gar nicht mehr so trennen kann. Und dann fiel mir aber Hornet von Hollow Knight ein. Pass auf. Hornet, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausgesprochen habe.
Wer? Alles. Was?
Pass auf, Hornet, das ist, also erstmal Hollow Knight, ja, Roguelike, und alle, die es nicht vor Augen haben, gerne mal kurz in eure Suchmaschine reinwerfen. Das ist ein Spiel, das sieht aus wie aus einem Kinderbuch, also super abstrakt, da ist quasi nichts zu erkennen als, okay, menschenähnlich, okay, du hast gerade nachgesehen, ich höre es, also da ist nichts, also wo du sagst, das sieht auch nur halbwegs aus wie ein Mensch oder was, weißt du, dass man angucken könnte und sagen könnte, nee, aber jetzt kommt's. Hornet, das ist eine Figur, gegen die kämpft man in diesem Spiel und sie hat eine Waffe, jetzt fängt schon an, unsicher zu werden bei mir, also es ist so eine Stichwaffe, aber es geht darum, wie sie im Kampf klingt. Und zwar macht die regelmäßig, also sie kommentiert ihre Kämpfe und sie sticht immer und springt dabei sehr akrobatisch und sie macht immer solche Geräusche. Ich mache das mal kurz nach, klingt natürlich anders, aber ich mache es jetzt mal nach. Und zwar macht sie Folgendes. Ja! Und da schwingt so eine, also, ja, da schwingt so ein Selbstbewusstsein mit.
Schon sehr realitätsnah.
Da schwingt so ein Selbstbewusstsein mit und so ein, also auch die Stimmlage, ich fand die attraktiv, ohne dass sie körperlich für mich natürlich attraktiv war, weil sie vier Striche und eine weiße Tüte auf dem Kopf ist. Aber die Stimme fand ich halt, hat was mit mir gemacht. Und das fand ich bemerkenswert.
Oh mein Gott. Ja, aber genau das ist es eigentlich. Genau das ist es. Also ich würde jetzt auch einfach ganz generell sagen, dass ich Menschen kenne, die ich allein aufgrund ihres Charakters attraktiv finde, bei denen ich sagen würde, die fallen jetzt nicht in mein optisches Beuteschema. Und ich glaube, auch das können wir gerne noch kurz diskutieren, weil das habe ich auch oft unter meinem Tweet gelesen. Da hieß es so, ja, Lea, das kannst du jetzt sagen, aber du findest ja auch Menschen unattraktiv aufgrund ihres Aussehens oder du findest Menschen attraktiv aufgrund ihres Aussehens. Und da würde ich voll mitgehen, weil natürlich ist es so, jeder hat in irgendeiner Form Vorlieben. Aber es kommt am Ende des Tages halt darauf an, ob man die Menschen auf das Aussehen reduziert oder eben die Videospielcharaktere auf das Aussehen reduziert oder es als Gesamtpaket sieht. Und ich glaube, die KI hat das ja auch so grob aufgegriffen. Die hat gesagt, die Attraktivität oder eben das Aussehen eines Charakters ist ja auch nur ein Bestandteil des Ganzen. Und da gehe ich voll mit, weil, wie gesagt, natürlich, ich kann auch Menschen anschauen und sagen, okay, ich finde diesen Menschen für mich jetzt attraktiver als jetzt beispielsweise den hier, rein optisch gesehen. Das bedeutet aber nicht, dass ich dann zu diesen Menschen hingehe und den von Grund auf erstmal verurteile dafür, dass ich, was ja eigentlich mein Problem ist, diesen Menschen unattraktiv finde, weil dafür kann dieser Mensch nichts. Und es ist auch nichts, was dieser Mensch dann wissen muss, dass ich ihn rein optisch gesehen unattraktiv finde, weil das ist... Es gibt einfach Dinge, die nicht kommuniziert werden müssen und die auch einfach, da können Leute nichts dran ändern. Das ist halt auch, ich glaube, mein Gesamtproblem mit dieser ganzen Thematik. Wir gehen hier halt einfach von einem gesellschaftlichen Standard aus, der, wie du vorhin auch schon erwähnt hast, einfach, das ist die genetisch privilegierte Minderheit der Gesellschaft. Das sind Gene, an Genen kann man nichts ändern. Wir sind alle so geboren, wie wir geboren sind, rein optisch. Es ist schlimm genug, dass es Menschen gibt, die Body Dysmorphia erfahren, die sich OPs unterziehen, die glauben, dass sie hungern müssen, dass sie 7 Tage die Woche Sport machen und dann nur einen Salat essen dürfen und so weiter und so fort. Und manchmal oder ganz oft sind es einfach Ideale, an die wir niemals rankommen. Deswegen finde ich es auch so schade, dass dann einfach Leute sagen, ich möchte aber eine Figur spielen, die ich schöner finde als mich selber, weil ich mich darin dann verlieren kann. Ich finde es sehr, sehr schade, weil es wäre doch einfach total schön, wenn wir uns alle so, wie wir sind, wunderschön finden könnten, weil so ist es halt für mich. Also ich finde, jeder Mensch ist einfach in seiner Individualität wunderschön und da kommen wir halt nie hin, wenn wir immer sagen, so dieses eine Ideal ist schön und alles andere kriegt das halt nur die NPC-Rolle. Jetzt habe ich 20 Sachen auf einmal gesagt, nee. Tut mir leid.
Eine Sache vor allem, auf die ich kurz einsteigen will, weil das finde ich eine Frage ist, die sich hier wunderbar anschließt. Wenn du dann so denkst, und das glaube ich dir natürlich, klingt jetzt komisch, aber wenn du so denkst, wenn das quasi die Grundlage ist, wie sehen denn die Figuren aus, die du in Charaktereditoren erstellst?
Ich versuche die immer einfach, so gut es geht, irgendwie an mir zu orientieren. Ach, okay. Weil ich, weil ich mich in irgendeiner Form besonders schön finde oder so. Ich versuche einfach mit mir selber im Reinen zu sein, logischerweise. Aber ich glaube halt einfach, dass das für mich die Immersion ist, die ich dann leben möchte. Ganz generell muss ich kurz anfügen, so eine Side Note quasi, ich finde Charaktereditoren in Videospielen ganz arg grässlich. Ich habe noch keinen einzigen entdeckt, mit dem ich mich auch nur halbwegs irgendwie nachgebildet bekommen habe. Ich möchte hier an Football Manager 2022 erinnern. Das habe ich in meinem Review dazu auch thematisiert. Also ich sehe da quasi aus wie, keine Ahnung, eine Melone, die man in die Mikrowelle gesteckt hat und die da drin explodiert ist. Genauso sehe ich da aus. Mit einem Dutt noch oben drauf. Das geht dann einigermaßen. Das kann man dann so halbwegs angucken. Aber ich hasse Charaktereditoren in Videospielen. So viel dazu. Genau, aber ich versuche einfach, ich habe braune Haare, ich versuche der Figur braune Haare zu geben, ich habe grüne Augen, ich versuche der grüne Augen zu geben und dann halt einfach so gut es eben geht, mein Gesicht nachzuzeichnen, wenn ich mir halt denke, okay, ich möchte jetzt eine kleine digitale Pixelversion von mir spielen, ich möchte gucken, wo ich als Pixelversion da weiterkomme. Ich nenne mich auch immer Lea, wenn es irgendwie geht, also The Legend of Zelda ist, glaube ich, die einzige Ausnahme, wo ich mich nicht Lea nenne, aber in allen anderen Spielen bin ich einfach Lea. Ja, wie machst du's?
Also, ich habe da zwei Herangehensweisen. Zum einen, da bin ich ganz bei dir, bastle ich sehr gerne mich nach, so gut es eben geht. Wobei ich da aber auch schon sagen muss, dann immer noch so ein bisschen, also um mal selbstkritisch zu sein, so ein bisschen stilisiert, so ein bisschen idealisiert zumindest. Also es gibt in diesen immer rothaarigen Protagonisten, das geht nicht anders, der muss rothaarig sein. Wenn das schon geht, dann meint er es auch. So ein richtig schönes Rot. Männliche Figur spiele ich dann auch immer sehr gerne und nenne sie dann auch nach mir. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, ich glaube, sie ist am Ende immer ein Stückchen muskulöser, als ich jetzt in Wirklichkeit bin. Also machen wir uns nichts vor. Ich kann natürlich ein Haus hochheben, wenn mir danach ist, aber in dem Spiel sieht's halt dann auch tatsächlich so aus. Genau, und das ist die eine Art, das ist dann aber tatsächlich auch, also da denke ich dann jetzt auch, okay, das bin jetzt quasi ich, das ist jetzt meine Immersion und dann spiele ich auch quasi als ich, das mit den, ja genau, das ist das. Das andere ist, das ist so eine Persona, möchte ich fast schon sagen, wie so eine Heldenfigur, die spiele ich dann sehr gerne und erstelle sie sehr gerne, wenn es denn möglich ist, in Phasen, in denen es mir selbst gar nicht so gut geht. Und zwar ist diese Figur angelehnt an Gawain, eine der Figuren von der Ritter der Tafelrunde Mannschaft. Und er ist einer dieser Tafelrunde-Ritter, der eigentlich sehr charismatisch ist, ne, auch vorbildhaft und stark und versucht immer die guten Entscheidungen zu treffen, aber seine Geschichte ist auch eine, in der er häufig mal scheitert und stolpert, aber vor allem halt immer trotzdem versucht, das Richtige zu tun. Und wenn ich dann diese Phasen habe, wenn ich mir denke, okay, gerade ist schwierig, jetzt spiele ich mal lieber als Gawain, dann erstelle ich ihn. Und der sieht auch ganz anders aus, der hat diese längeren schwarzen Haare und einen schwarzen Bart und so wie es viele Abbildungen von ihm eben zeigen, auch viel beeinflusst bei mir persönlich von Prinz Eisenherz, von diesen Comics. Genau, und das sind meine zwei Wege in den Charaktereditor hinein. Aber ich muss auch völlig dir zustimmen, es gibt wenige, die mir einfallen, mit denen ich wirklich komplett zufrieden bin.
Das wird meine eigene Folge werden, Charaktereditoren, ja, in Videospielen, ich sehe es schon kommen. Ja. Ich ertappe mich aber auch oft dabei, dass ich beispielsweise bei Fire Emblem Awakening, ja, für den Nintendo 3DS, da gibt's nur eine vorgefertigte Figur quasi, die hat blaue lange Haare oder eben blaue kurze Haare, je nachdem. Da kann man dann nur wählen zwischen männlicher oder weiblich gelesener Charakter. Und da genieße ich dann aber auch irgendwie einfach mal nicht ich zu sein in Videospielen. Ich weiß nicht, das ich verstehe dann, wenn Leute sagen, ich möchte jetzt einfach jemanden spielen, der nicht ich bin, zu dem ich in irgendeiner Form aufschaue, sei es jetzt aufgrund seines Aussehens oder Fähigkeiten oder was auch immer. Das kann mir schon auch Spaß machen. Also ich will es auch gar nicht sagen, dass ich da immer irgendeine vermeintlich in Gänsefüßchen unattraktive Person spielen muss, um jetzt irgendwie mit mir im Reinen zu sein. Das will ich damit auch nicht sagen. Mhm. Aber ich verstehe dann schon, was die Leute dann meinen. Also das, keine Ahnung, ist ja ganz oft so, dass einfach die Figuren vorgegeben sind und die spielt man dann halt, klar.
Bei der Gelegenheit, wir haben eine kleine Umfrage gemacht da draußen im Internet. Ich habe eine halbe Stunde vor Aufnahmebeginn die geniale Idee gehabt, na, ich könnte auch mal die Leute fragen und dann lassen wir das hier kurz mit einfließen. Ist natürlich nicht repräsentativ, liebe Leute. Keine Ahnung, wer da jetzt wirklich abgestimmt hat, aus welchen Zielgruppen die kommen und so weiter und so fort. Aber trotzdem aus Fun Fact Gründen einfach mal so reingeworfen. Und zwar, ich habe auf Twitter gefragt Folgendes. Wie wichtig ist euch eine nach euren Maßstäben attraktive Spielfigur, aus welchem Grund auch immer? Ich habe dann zwei Antwortmöglichkeiten gegeben. Zum einen, wissenschaftlich standardisierte Sprache, spiele nur mit Hübschis. Und als zweite Antwortmöglichkeit habe ich angeboten, mir komplett egal. Und tatsächlich haben jetzt in diesem Moment, wie lange ist es jetzt schon ungefähr, nach einer Stunde haben insgesamt 442 Menschen abgestimmt und sind gelandet bei 22%, die sagen, spiele nur mit Hübschis, und 66%, die sagen, mir komplett egal. Die übrigen Prozent verfallen auf die dritte Antwortmöglichkeit, zeigt die Ergebnisse. Das macht man sinnvollerweise immer bei solchen Umfragen, damit die Leute nicht einfach nur abstimmen, um die Ergebnisse zu sehen. Also, man kann auf jeden Fall sagen, wenn man es rausrechnet, ich sag mal, zwei Drittel sagen, ist mir komplett egal, und ein Drittel sagt, spiele nur mit Hübschis. Was halten Sie davon, Frau Irion? Wie beurteilen Sie diese Ergebnisse?
Herr Schott, ich würde sagen, das stützt meine eigene Ansicht, dass es den meisten Leuten einfach egal ist, wie die Charaktere aussehen. Und das würde mich jetzt zur Konklusion führen, dass wir es gerne so handhaben können künftig in der Videospielbranche, dass wir einfach vermeintlich unattraktivere Hauptfiguren in die Videospiele einbauen, um einfach da mal in so eine gewisse Richtung zu gehen und zu gucken, okay, wo kommen wir am Ende raus? Und ich denke, wenn die Mehrheit der Menschen sagt, eigentlich ist es mir komplett egal, wen ich das spiele, Hauptsache mir macht das Spiel Spaß, oder Hauptsache ich finde einfach die Figur authentisch, worauf es aus meiner Sicht einfach am Ende des Tages komplett ankommt, würde ich sagen, das beweist, dass wir ruhig die laute Minderheit ignorieren können und gerne à la Vorbild The Last of Us Part 2 weitermachen können. Was sagen Sie dazu, Herr Schott?
Ich muss gerade denken an so ein ganz dunkles Kapitel in der Videospielgeschichte, was leider in der Nacherzählung erstmal lustig klingt, weil der Name auch einfach lustig ist. Und zwar muss ich an Donut Track denken. Kennst du das noch? Donut Track? Moment, ich spreche es wieder falsch aus. Eigentlich Donut Break. Ich tue mich immer schwer mit T und D. Ich erkläre es mal. In Uncharted 2 oder 3, ich glaube in 2 war es.
Donna Drake, ja.
Da gab es für Nathan Drake, die Hauptfigur, gab es die Möglichkeit, ihn auch als Donut Drake, und ich finde einfach die Alliteration lustig, deswegen fehlt das immer zum Schmunzeln, spielen zu können. Und Donut Drake ist einfach nur schwer übergewichtig und das war's. That's the gag. Und die Idee war, also Idee ist schon ein großes Wort dafür, aber der Gag war halt, dass man gesagt hat, okay, Nathan Drake, athletischer Typ, schwingt sich da als Indiana Jones 2.0 durch irgendwelche Ruinen und wenn wir ihn super dick machen, ist es lustig. Und das war damals der Gag für die Community und da gab es dann später beim neuesten Uncharted 4 das Statement vom Entwicklerteam, nee, machen wir nicht, fühlen wir uns nicht mehr mit wohl, wenn wir sowas abbilden. Finde ich gut, hat sie was getan, das fiel mir einfach nur dazu ein. Ach so, und vielleicht noch, entschuldige, am Rande, ich bin überrascht tatsächlich von den Ergebnissen. Ich hätte nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass so vielen Leuten das egal ist. Ich hätte wirklich gedacht, dass da mehr Leute sagen, ich möchte schon Hübschi spielen. Ja,
ja, wobei es immer noch viele sind, gerade 22,4%, die sagen, ich hätte ganz gerne eine hübsche Figur, das sind immer noch viele. Die kann ich, wie gesagt, auch total nachvollziehen. Aber dass dann 66% sagen, nee, ist mir vollkommen wurscht, finde ich cool. Finde ich sehr sympathisch, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt wirklich die Gaming-Szene abbildet, dir natürlich ein gewisses Klientel folgt und diesem Typen, dessen Tweet ich retweetet hatte, dem folgt natürlich ein ganz anderes Klientel, ist natürlich logisch. Das ist jetzt auch nicht repräsentativ, wie du gesagt hast, aber trotz dessen hätte ich auch nicht erwartet, also ich hätte eher gedacht, dass es sehr ausgeglichen ist, so in die Richtung 45-55%.
Ja, also repräsentativ, wie gesagt, ist es auf keinen Fall, aber war mal interessant. Und ich würde vorschlagen, wir können ja von hier aus mal so ein bisschen weiterwandern in Richtung eines zweiten Arguments, das wir ja auch schon ein bisschen angesprochen haben, und zwar die Idee der Kolumne, dass sie gesagt hat, okay, attraktive Figuren bauen automatisch durch ihre Attraktivität eine gewisse Fallhöhe auf für dramatische Wendungen. Wie gesagt, wenn sich plötzlich herausstellt, oh, diese Figur, die ist doch wunderschön, aber sie ist verschlagen. Dass man dann davor sitzt und sagt, wie kann das sein? Sie ist doch wunderschön. Warum ist sie denn verschlagen? Und das baut, wie gesagt, auf diesem Phänomen auf, das wir vorhin schon mal beschrieben haben. Attraktive Menschen empfinden wir als, ne, mit denen wollen wir befreundet sein, finden wir ganz toll, die haben im Meeting immer recht, ne? Also runtergebrochen. Das baut darauf auf. Und ich frag gleich, wie es dir damit ging. Ich kann meins schon kurz zusammenfassen mit, erstmal, ja, das stimmt natürlich. Also rein logisch, wir haben es ja schon beschrieben, funktioniert das so. Aber das ist halt wahnsinnig ausgelutscht, dieser Twist, sage ich mal. Es ist ja, gibt ja einen Grund, warum zum Beispiel die Femme Fatale im Stummfilm sogar schon, und bestimmt auch in der Literatur, sicherlich sogar davor auch schon ein Trope war, ein Topos, welche Sprache man auch nennen will, ein Klischee, also die Idee einer verführerischen Frau, die wunderschön aussieht, aber eben, ne, nur das Schlechte für einen will. Mein Gott, denken wir mal an die klassische Antike, die Sirenen, die wunderschönen Frauen, die die armen Seefahrertypen ranlocken an die Cliffs durch ihren wunderschönen Gesang und ihre Brüste, das ist es ja im Grunde. Und die dann auch das Verderben herbeiführen. Also diese Idee zu sagen, schöner Mensch, aber oho, hinterm Ohr, die ist halt schon super alt und deswegen so alt, weil sie im Kern wahrscheinlich funktioniert für uns Menschen. Aber sie ist halt auch so ausgelutscht, dass ich dann vor diesem Argument sitze und mir denke, ja okay, also auf so einer wirkungspsychologischer Ebene stimmt das schon. Aber ehrlich gesagt, wer mit Medien ein bisschen Erfahrung hat, für den zieht das auch nicht mehr.
Ja, eben. Das ist auch das, was ich eingangs gesagt hatte. Das ist einfach eine Fallhöhe, die wir Menschen ihr zuschreiben. Also der Attraktivität einfach, dass wir sagen, okay, wir haben hier einen attraktiven Mensch, rein objektiv gesehen attraktiv, gesellschaftlich gesehen attraktiv. Und auf einmal haben wir diese große Wendung. Und diese Wendung gibt's halt nur, weil wir sagen, okay, wir sprechen dieser Attraktivität jetzt einfach so viel Macht zu, dass wir sagen, wir haben jetzt eine gewisse Erwartungshaltung, die wird nicht erfüllt und jetzt haben wir diese große Tragik in dem Ganzen. Und es ist einfach, wie du sagst, es ist komplett überholt, es ist nichts mehr, was heutzutage zieht. Das hat man schon endlos oft gemacht. Ich könnte jetzt 1000 Beispiele in Filmen, Serien und weiß Gott was alles aufzählen, wo das schon so der Fall war. Und ich glaube, das ist heutzutage einfach, ich glaube schon noch, dass es auch für eine gewisse Grundattraktivität sorgt, so dieses generelle Bild eines Bad Boys oder Bad Girls. Keine Ahnung, es gibt genügend Leute, die sagen so, das finden sie für sich attraktiv, das ist für sie ein gewisses, nicht Ideal, aber halt, ja, eine Form der Attraktivität, der Schönheit vielleicht auch. Aber ich denke, ja, das können wir so ad acta legen, also.
Beziehungsweise ich lang noch mal kurz in die Schublade und hole das Dokument noch mal fix raus. für eine letzte Anmerkung, für ein kurzes Gedankenspiel. Ich habe mich gefragt, okay, da sind wir einer Meinung. Ich glaube, das ist jetzt auch wenig Streitpotenzial da. Aber was wäre eigentlich, um nochmal zu dem Geralt-Beispiel zu gehen, wenn Geralt so ein hässlicher Wicht wäre? Also wir nehmen denselben Charakter, ne? Also intelligent, erfahren, beruflich erfolgreich, sage ich mal, charismatisch, ne? Zielstrebig, motiviert, all die tollen Dinge. Aber er sieht einfach aus wie die Nacht. Also je nachdem, was wir uns darunter vorstellen, einfach kein hübscher Typ, es öffnet sich die Tür und man sagt, um Gottes Willen, Hilfe. In diese Richtung, ne? Ich überspitze das jetzt extra, um das im Kopf mal aufzubauen. Und dann frage ich mich, wie würde der wirken? Also auch nicht hässlich jetzt auf eine Art, wo man schon wieder in Klischeebilder reinrückt, wo man denkt, okay, das ist schon wieder auf so eine ekelhafte Weise komisch, ne? Also wir verstehen, wie ich das meine, dass die so absurd hässlich sind, dass sie entstellt wirken, wo dann Leute schon wieder das nicht realisieren können, was weiß ich, ne? Sondern einfach auf eine Weise nicht attraktiv, wo man draufschaut und jetzt eine Person sagt, nö, finde ich nicht hübsch. Ich frage mich, wie wirkt die Figur dann? Also was passiert dann?
Also ich denke, das steht und fällt mit der Authentizität von Geralt dann. Also ich kann jetzt leider da gar nicht inhaltlich so genau drauf eingehen, weil ich The Witcher 3 nicht gespielt habe. Aber ich sage jetzt einfach mal, wenn er eine Person wäre, und so habe ich ihn halt in den, keine Ahnung, 3 Stunden, die ich dieses Spiel gespielt habe, wahrgenommen, als er redet ja sehr, ich weiß nicht, leise, langsam, bin mir nicht sicher, so zurückhaltend, hat so eine rauchige Stimme. Ich weiß nicht, ob er agiler auftritt im Laufe des Spiels, aber ich hatte einfach das Gefühl, dass die ganze Einschüchterung, die mit ihm mitschwingt, wenn er den Raum betritt, die wird allein durch sein Aussehen aufgebaut. Und ich denke, das kann man dann schon anderweitig kompensieren oder eben ausgleichen. Gerade auch, wenn ich jetzt an Menschen aus meinem Umfeld denke oder Menschen, die ich kenne, bei denen ich ganz objektiv sagen würde, ich finde deren Selbstbewusstsein einfach wahnsinnig attraktiv, weil die in den Raum gehen können und einfach den Raum füllen mit ihrer Präsenz. Und ich finde, das ist für mich persönlich eine Form von Attraktivität, von großer Attraktivität, muss ich noch dazu sagen. Und deswegen denke ich, wenn man Geralt so geschrieben hat oder so schreiben würde, dass es eben so, ja, dass er den Raum betritt und jetzt vielleicht einfach hässlich wie die Nacht ist, wie du gesagt hast, aber einfach trotzdem diese Erscheinung ist. Es kann er ja dennoch sein. Dadurch, also über die Worte und Gespräche, die sich mit ihm ergeben und so, das kann für mich schon funktionieren. Das kann für mich auch sehr, sehr gut funktionieren, muss ich sagen, weil ich einfach aus dem echten Leben weiß, wie gut es funktioniert, wenn Menschen auch mit Worten umgehen können, wenn sie sich einfach präsentieren können. Da müssen sie nicht irgendwelchen gesellschaftlichen Schönheitsidealen entsprechen, aus meiner Sicht, sondern das dadurch, wie sich ein Mensch präsentiert und gibt und mit anderen vor allem umgeht, das ist für mich der eigentliche Kern von Attraktivität. Und ich glaube, das kann in Videospielen schon auch funktionieren. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst.
Funktionieren glaube ich auch. Ich glaube, es würde auch dieses Argument tatsächlich interessanter machen. Also dieses von, okay, diese Fallhöhe. Ich glaube, die wird dadurch in unserer aktuellen gesellschaftlichen Verfassung stärker, traurigerweise irgendwie. Aber dass man da eine Figur sieht und denkt, okay, kann nix. Und dann aber kommt da so ein charakterstarker Mensch hinten raus, dass das eine andere Art der Fallhöhe ist, die wahrscheinlich besser funktionieren würde. Aber gleichzeitig ist halt auch eine, man kann sich das schon anhören, wie ich das beschreibe, ist jetzt auch nichts, wo man stolz vorm PC sitzen sollte, wenn man sich denkt, Mensch, ich dachte, die kann nichts, die ist ja hässlich. Und dann, weißt du, und das ist ja auch, das ist genauso schlecht eigentlich. Also, ach, das ist schwierig. Ich fand das Gedankenspiel spannend, aber ja. Wahrscheinlich am Ende wirkt es halt eben auf diese andere Weise dann trotzdem, weil der Charakter da hinten, ne, weil das Gesamtpaket einfach so stark ist. Ja,
ja, vermutlich. Und da, ja, wie du schon sagtest, also man gibt dem Aussehen ja dann trotzdem einfach die Fallhöhe. Also trotzdem dieses, okay, er ist jetzt unattraktiv, aber die Fallhöhe ergibt sich jetzt daraus, dass wir sagen, okay, wir erwarten jetzt weniger von ihm und dann überrascht er uns aber erst recht damit, dass er jetzt irgendwie, keine Ahnung, eben anderweitig attraktiv wirkt. Und das ist jetzt halt auch wieder das Problem, dass das Aussehen halt, es ist halt einfach eine Sinneswahrnehmung. Also man sieht halt einfach, man kann sich ja nicht dagegen wehren. Man sieht und man wertet direkt. Es geht nicht, dass man irgendwas oder irgendjemanden anschaut und nicht direkt wertet. Es ist leider so, ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ob man sich das abtrainieren kann. Ich kann es nicht. Ich habe es für mich schon gemerkt, ich kann es nicht. Man kann es einfach nur kritisch hinterfragen. Und ich weiß halt einfach, dass ich persönlich mich auf so ein Videospiel gut einlassen könnte. Ich weiß aber auch, dass der Großteil der Menschen da nicht groß Wert drauf legen, wie sich ein Mensch ausdrückt oder wie er auftritt oder wie er mit anderen Menschen umgeht, sondern die definieren Attraktivität einfach sehr, sehr viel simpler, weil es in ihrer Welt einfach so ist und daran kann man nichts ändern und es ist wahrscheinlich einfach der Großteil aller GamerInnen oder auch der Gesellschaft ganz generell, das ist leider so. Deswegen wird das rein objektiv gesehen wahrscheinlich nicht funktionieren, aber ich denke, rein in der Theorie könnte es funktionieren. Mhm.
Also es ist ja auch schwer und ich bin davon ja auch nicht frei. Also das ist ja auch sowieso, glaube ich, was man gar nicht von sich erwarten sollte, dass man diese instinktiven Verknüpfungen nicht herstellt, weil am Ende, also ich meine, also wie sagt man so schön, man ist ja auch erstmal nur ein Mensch und das Gehirn funktioniert ja auf diese Weise erstmal, genauso mit Rassismus und Vorurteilen anderer Art. Das ist alles eine Form von Schubladendenken, wo das Hirn immer noch sagt, alles klar, du läufst auf der Savanne rum, wir sind hier 20.000 vor Christus. Es ist für dich relevant zu erkennen, magst du den Typen oder nicht? Weil wenn du zu lange nachdenkst, greift er zum Stein und schlägt dich tot. Und daher kommt das ja, dass man schnell Informationen verarbeiten und zuordnen kann. In unserer Gesellschaft heute ist das natürlich problematisch, wenn man ab dem Punkt nicht mehr weiterdenkt, sondern sagt, alles klar, der Typ spricht nicht mal eine Sprache, ich will ihn tothauen. Das ist selbstverständlich heute ein Punkt, wo man sagt, das ist nicht besonders gut. Denk doch mal drüber nach. Und das ist der Schritt, wie du ja auch sagst, den kann man halt erwarten, dass dann Leute auch zum Beispiel ihre rassistischen Vorurteile hinterfragen. Mein Gott, es kann ja wirklich sein. Also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich weiß, dass halt Menschen, die dort gelebt haben, die haben dann Kontakt gehabt zum Beispiel mit einer Familie, die aus der Türkei kam. Die lebten jetzt in diesem kleinen süddeutschen Dorf. Und das ist dann was gewesen, was man auch in Dokus heute auch an anderen Stellen nachgucken kann. Also es ist so ein Moment gewesen, der mir immer wieder begegnet ist in Dokus, die ich darüber gesehen habe, dass dann andere Familien diese zugezogene Familie, ehrlich gesagt, wird es wahrscheinlich sogar reichen, wenn die aus dem Nachbardorf kommen, die müssen gar nicht aus der Türkei kommen. Wenn diese zugezogene Familie sich eine Kleinigkeit erlaubt, die irgendwie nicht in Ordnung war, die kann da 15 Jahre gelebt haben und dann der jugendliche Sohn aus der Familie, keine Ahnung, schießt mit dem Fußball das Fenster der Nachbarin kaputt und entschuldigt sich nicht. Dann ist die Familie bei der Dorfgemeinschaft unten durch, weil alle sagen, ich wusste es doch. Und dann ist das abgespeichert als rassistisches Klischee, ne? Auch hier wieder, liebe Leute, die auf dem Dorf leben, es gibt natürlich auch Ausnahmen, aber ihr wisst, was ich meine, die dann sagen, alles klar, Klischee bestätigt, Erwartungshaltung bestätigt, ab jetzt laufe ich auf eine gewisse Weise mit Vorurteil behaftet durch die Welt, weil ich diese einen schlechte Erfahrung gemacht habe. Und dann aber zu sagen, hinterfragt das doch mal, ist das wirklich sinnvoll? Das ist das, glaube ich, was man von Menschen erwarten kann. Und da bin ich ganz bei dir. Aber ich glaube, und da sind wir uns ja auch einig, direkt zu sagen, hey, hör auf, die Verbindung zu machen. Ich glaube, das ist schwer, weil das passiert ja auch, wir alle kennen es ja, innerhalb von Sekunden, nicht mal Sekunden, dass wir diese Einschätzung gewinnen. Aber dann das Hinterfragen ist das Wichtige.
Ja, also ich erwische mich auch einfach oft total dabei, dass ich irgendwelche komischen Gedankengänge habe und dann erstmal meinen Kopf schütteln muss, wenn ich mir so denke, so bin ich doch gar nicht. Hä? Warum denke ich so einen Scheiß? So, keine Ahnung, es fährt irgendeine Frau in einem Mercedes-Benz an mir vorbei und man denkt sich so, ja, das ist doch nur das Auto ihres Mannes oder sowas. Das hat die sich nicht selber erarbeitet, weil es ist eine Frau. Weißt du? Und das denke ich als Frau manchmal. Stehe an der Straße und sehe das und denke mir so, was geht denn hier ab? Ja. Was denke ich denn für einen Scheiß? Aber man ist einfach nicht davor gefeit. Man ist es einfach nicht. Man kann sich das einreden, ja, aber man ist nicht davor gefeit. Und natürlich, jetzt auch nochmal in Bezug auf Aussehen, natürlich kann man nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen und sagen, ich finde es einfach alle erstmal neutral und nicht automatisch attraktiv oder unattraktiv. Das geht nicht. Es geht einfach nicht. Und das muss ich so oft auf Twitter lesen, so dieses, ja, aber du findest Leute ja auch automatisch attraktiv oder unattraktiv. Ja, schon, das habe ich ja auch nie bestritten, aber es geht ja einfach darum, wie man dann damit umgeht, ob man es hinterfragt, ob man einfach die eigene Erwartungshaltung an seine Umwelt nochmal anpasst oder ganz generell selber kritisiert oder sich mit Leuten darüber austauscht, so wie wir es jetzt gerade machen. Das ist einfach das, auf was es am Ende des Tages drauf ankommt. Und alles Weitere einfach bloß in die Welt zu blasen. Ja, ich finde es aber doof, dass hier in diesem Spiel Fable von Microsoft ein Charakter dabei ist, den ich jetzt rein objektiv gesehen einfach hässlich finde. Damit ist es halt nicht getan. Und es hat dann auch nichts mit intersektionalem Feminismus zu tun, sondern einfach damit, dass man Schönheit heute so viel weiterdenken muss, als man es bisher getan hat. Und auch in Videospielen. Mhm.
Ja, habe ich nichts hinzuzufügen, außer vielleicht den Vorschlag, zum letzten Argument des Textes zu gehen, weil ich glaube, das haben wir abgearbeitet, oder?
Ja, doch. Gut. Ich denke,
dann würde ich sagen, wir kommen zu diesem letzten Punkt, zu dem ich tatsächlich noch was hinzuzufügen habe. Wir haben das eigentlich auch schon so ein bisschen berührt und angesprochen. Und zwar nochmal zur Erinnerung, dieses Argument, okay, Attraktivität in einer Spielwelt oder auch bei einer Spielfigur erhöht jeweils die Glaubwürdigkeit. Das bedeutet, gerade bezogen auf die Spielfigur, wir sehen eine attraktive Spielfigur und denken, alles klar, die ist kompetent. Andersherum, eine kompetente Spielfigur gewinnt an Glaubwürdigkeit, wenn sie auch attraktiv ist. Das baut auf diesem Phänomen auf, das wir vorhin schon beschrieben haben und auch zitiert haben aus den Studien. Das ist erstmal ein Phänomen, wie gesagt, das funktioniert, das ist bekannt, das ist erschlossen und beobachtet worden. Aber ich habe in meiner Spielografie, sage ich mal, eine Erinnerung, die ganz eindrücklich ist und die für mich dieses Argument ein Stück weit widerlegt, beziehungsweise eigentlich sehr schnell widerlegt, sobald man dann ein bisschen mehr Zeit mit dieser Figur zum Beispiel verbracht hat oder auch in dieser Welt unterwegs ist. Und zwar muss ich denken an das allererste Horizon Zero Dawn, das erste Abenteuer von Aloy. Hast du das gespielt, zufällig?
Nicht durchgespielt, aber angespielt.
Okay. Das reicht ja vollkommen und selbst wenn nicht, ist auch egal. Damals habe ich das gespielt und ich fand eine Sache ganz auffällig und ich konnte das eine Zeit lang gar nicht festnageln, aber dann wurde es mir irgendwann klar, oder lass es mich anders anfangen, ich lief durch diese Spielwelt, ne? Wer es nicht kennt, Open World, Action, Rollenspiel, viel rumlaufen, viel mit Leuten reden und Abenteuer erleben und halt diese Robodinos natürlich. ich hatte immer so ein Gefühl von so ein ganz komisches, zugrunde legendes Unwohlsein, wenn ich da durch die Dörfchen und die Städtchen gelaufen bin. Und ich konnte es nie so richtig, das war so ein ganz komisches so, ach, irgendwie, mich juckt hier was falsch. Und ich konnte das nie zuordnen. Und dann habe ich diesen völlig bizarren Grund dafür gefunden. Und zwar, alle Figuren, und wenn man einmal dann drauf achtet, merkt man es, alle Figuren, im zweiten Teil ist es ein bisschen aufgelockert, aber alle Figuren in diesem ersten Teil sind alle, ohne Ausnahme, normhübsch. Jeder, also noch so kleine Dulli-NPC, hat einfach das perfekte, fast symmetrische Gesicht. Und als mir das zum ersten Mal auffiel, konnte ich den Blick nicht mehr abwenden davon und bin damals mit meinem Blog da Arctic Games rumgelaufen und hab einen eigenen Artikel über die Frisuren in Horizon Zero Dawn gemacht und hab quasi gezeigt mit den Screenshots, also jeder Depp hier sieht einfach aus wie eine 10 von 10. Und damit meine ich jetzt nicht, klar, ne? Also, Moment, auch da nochmal, wie alles klar, für alle ist es was anderes, wie eine 10 von 10 auszusehen, aber wir reden jetzt hier von Normschönheit, von diesem komischen Konstrukt von, darauf einigt man sich, das empfindet man irgendwie als Gesellschaft als schön. Da gab es niemanden, der irgendwie da rausstach und das hat mich so komisch fühlen lassen, das ist mir da richtig doll aufgefallen. Im zweiten Teil, wie gesagt, wird das so ein bisschen rausgenommen, aber der erste Teil führte sich dadurch so künstlich an. Und das hat übrigens auch einen Spiegel in der Spielwelt. Wenn man spielt, merkt man es ganz deutlich, da ist jeder Zentimeter der Spielwelt ist wunderschön. Da ist jede Lichtung ist eine perfekte Lichtung. Jeder Wasserfall ist ein perfekter Wasserfall. Jede grüne Wiese ist saftig grün und wunderschön. Bis zu dem Moment, wenn sie von dieser bösen Macht in dieser Welt korrumpiert wird. Aber selbst dann in ihrer Verdorbenheit wunderschön anzusehen. Da ist nichts hässlich. Da ist keine Landschaft wie der Osten von Elden Ring dabei, wo du durchreitest und Angst hast, dir ein Krebsgeschwür einzufangen, wenn du irgendwas berührst, weil die Welt ist hässlich. Die ist abstoßend. Aber in Horizon, selbst wenn Dinge kaputt gehen, denkst du mir, oh, du bist wunderschön, darf ich sie küssen? Und das ist mir so doll aufgefallen, hat mich da rausgeholt. Also alles, was ich sagen will, ist, zu viel Schönheit knabbert also so heftig an der Glaubwürdigkeit einer Spielwelt, ich bin da raus.
Und ich glaube, das kann man halt auch relativ gut auf die echte Welt projizieren, weil ich kenne es auch selber, wenn ich unter Menschen bin oder mit einem Menschen interagiere, den ich als rein objektiv gesehen sehr hübsch ansehe, dann fühle ich mich auch in irgendeiner Form eingeschüchtert, weil ich dann irgendwie das Gefühl habe, ich in meiner Individualität, weil ich nicht so aussehe wie der Mensch vor mir, bin automatisch hässlich. Und ich glaube, das spielt da so ein bisschen rein. Wenn alles um einen herum so gestriegelt ist und so perfekt und ohne Makel, dann glaubt man, es selber sein zu müssen. Und das spielt auch nochmal an das Argument an, was ich vorhin gesagt habe, mit, dass man sich dann in diese Figur reinversetzt, die man selber als so viel schöner ansieht und dann einfach vergisst, dass man selber so, wie man ist, einfach schon perfekt ist. Also es da spielt einfach wieder dieser Individualitätsaspekt mit rein. Ich meine, wo kämen wir denn hin, wenn wir alle gleich aussehen? Das funktioniert so nicht. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auch an einem Punkt, wo wir sagen, hey, okay, keine Ahnung, Person XY sieht irgendwie so generisch aus, einfach so, wie viele andere Menschen aussehen. Und ich glaube, da hat auch so diese ganze Snapchat-Filter-Trend so ein bisschen reingespielt. Ich meine, wenn auf einmal alle keine Poren mehr im Gesicht haben, in ihrer Gesichtshaut und einfach keine Pickel mehr haben und gar nicht so diese blöden Filter, dann steht man irgendwann vorm Spiegel und denkt sich, oh Gott, wenn mich Leute sehen, die achten bestimmt nur auf meine Pickel, weil eigentlich hat ja niemand Pickel, aber ich habe Pickel und ich habe hier einen Mitesser und ich habe hier übrigens Muttermale und so und keine Ahnung, das ist totaler Quatsch eigentlich, aber das ist eben das, was ich meinte, wenn immer alles perfekt ist oder so, wie man sich's gesellschaftlich vorstellt, einfach ohne Makel, einfach, wie gesagt, alles geschliffen und schön und glänzend, dann fühlt man sich selber nicht mehr wohl. Und ich glaube, das hat bei dir da dann bei deinem Spielerlebnis auch total reingespielt. Einfach, dass du dann irgendwann dachtest, so, boah, irgendwie, boah, ich habe das Gefühl, ich darf hier gar nicht laufen, weil ich knicke einen Grashalm um und dann ist die Welt nicht mehr perfekt.
Aber, also, voll. Und aber um das auch vielleicht nochmal zu unterstreichen, also, ich verstehe auch komplett, dass Menschen sich in so einer Welt wohlfühlen und die auch wollen, dass einfach alle wunderschön sind in ihren Augen. Ich verstehe es ja. Das ist ja auch so ein Bedürfnis des Menschen, ne? Das Schöne zu suchen, hat ja einen Grund, dass Kunstausstellungen funktionieren und dass es Models gibt als Konzept überhaupt. Das ist ja, wenn Alien kommt, wie erklärt man denen denn Models? Also du würdest denen sagen, alles klar, da laufen jetzt Leute diese Holzbank entlang und tragen Kleidung, die wir dann als Mode definieren. Dann sagen die, was denn Mode? Dann sagst du, naja, das ist das, was eine Gruppe von Leuten gesagt hat, das ist jetzt angesagt. Und die anderen Leute, die Mehrheit, kauft das jetzt. Und dann sagen die, Jens, okay, verstehe ich nicht. Aber dann erklär mir doch wenigstens, dürfen denn alle auf dem Holzbänkchen laufen? Dann sagst du, nee, nur die schön. Und dann sagen die, Jens, ja, aber warum?
Ist so.
Warum denn nur die schön? Ja, eben. Und dann sagst du als Mensch, eigentlich kommst du ja nur noch raus mit sowas wie, naja, weil es schön ist, schöne Menschen anzusehen. Und dann endet das Gespräch. Und dann merkt man ja eigentlich, es ist ja Quatsch, aber das kommt eben daher, weil wir, wie gesagt, wir finden das schön, Schönes anzusehen. Das ist halt einfach so etwas. Es ist, hat ja auch einen Grund, dass so Plattformen wie Instagram überhaupt funktionieren, weil in uns ja dieser Wunsch ist, sich schön zu präsentieren, sich schön zu zeigen und schön zu sein auf eine Weise. Und dann gibt man sich eben Mühe mit Bildkomposition und sowas und dass das Licht einigermaßen ist und so. Muss ja gar nicht zum Filter reichen, sondern es reicht ja schon zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Bild von mir. Ich werde wenigstens das Handy auf Augenhöhe heben und jetzt nicht von dem Schatten meines Doppelkinns nach oben fotografieren. Also jedenfalls der Punkt, den ich machen will, ist doch toll, wenn ihr das alles so machen wollt, ne, genießt das. Aber für mich als jetzt Mensch, der auch Spiele kritisch über das Medium berichtet und nachdenkt, wird so langsam eine Grenze dann überschritten, wo ich dann gar nichts mehr sagen muss oder will, wo es dann heißt, okay, und jetzt machen wir ein Spiel, in dem sind alle schönen Menschen auch die Guten und alle hässlichen Menschen auch die Schlechten. Weil dann beginnt das plötzlich so eine Aussage zu bekommen und die empfinde ich dann schon als eine, die wenigstens diskussionswürdig ist. Ein letztes Beispiel, um das nochmal zu illustrieren, ein Problem, und das nenne ich jetzt wirklich mal so, dass Spiele lange Zeit mit sich herumgetragen haben und auch immer noch nicht so richtig loswerden, ist die verkürzte Darstellung von psychisch Kranken. Wir haben immer noch dieses, und das ist wirklich in meinen Augen ein Problem, dass man psychisch Kranke zu Gegnertypen macht, die in Spielen unterschiedlichster Genres nicht mehr als Gegner erklärt werden müssen, weil man sagt, alles klar, der ist doch offensichtlich durchgedreht, ne? Wir sind in einer Anführungszeichen Irrenanstalt, die Figur verhält sich manisch, nicht wie ein in Anführungszeichen normaler Mensch, alles klar, schieß auf ihn. Das sind im Grunde Zombies, ohne dass sie Zombies heißen. Und das ist natürlich jetzt eine Implikation. Niemand wird jetzt von uns hoffentlich denken, okay, alle Menschen, die manisch depressiv sind oder so, sind wahnsinnig. Andererseits ist es denn so? Also gibt es Menschen, die das vielleicht nicht schon glauben, weil sie damit nie Kontakt hatten? Ich weiß es nicht. Es hilft auf jeden Fall nicht, wenn in Spielen das reproduziert wird. Das ist meine Einschätzung. Und das führt uns, glaube ich, dahin. Wenn wir Spiele undiskutiert lassen, ich sage ja um Gottes Willen nicht, das darf nicht passieren, aber undiskutiert lassen, die solche Bilder reproduzieren. Also zu sagen, schöne Menschen sind die guten Menschen und hässliche Menschen sind die bösen Menschen.
Ja, und dem habe ich eigentlich auch nichts mehr zuzufügen. Ich kann das alles jetzt mit einer persönlichen Anekdote noch beenden. Und zwar, wie viele vielleicht wissen, habe ich Tattoos nur an meinem linken Arm. Und viele glauben immer, dass es einfach ein Stilmittel ist, quasi, dass der rechte Arm, dass da nichts ist und nur am linken. Aber es hat tatsächlich einen Grund, warum ich meinen linken Arm tätowiert habe. Und zwar habe ich da relativ viele Muttermale gehabt. Und ich dachte mir immer, boah, wenn irgendjemand diese Muttermale sieht, der denkt bestimmt, boah, total eklig und Muttermale, oh Gott, und keine Ahnung. Und da dachte ich irgendwann, okay, ich wollte sowieso Tattoos haben, aber dann fange ich doch am besten einfach an meinem linken Arm an, weil dann fallen die Muttermale nicht mehr so auf. Und das ist totaler Quatsch eigentlich, weißt du? Also mir hat niemand jemals gesagt, dass er irgendwie meine Muttermale eklig findet oder so. Aber das war was ich mir gedacht habe, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Arme von Mädchen in meinem Alter damals gesehen habe und mir gedacht habe, boah, ich hätte ganz gern einfach Arme, an denen keine Muttermale dran sind. Und ich habe beispielsweise auch 2, 3 im Gesicht und auch Sommersprossen, wo mittlerweile sich viele Leute Sommersprossen ins Gesicht malen, um Sommersprossen zu haben, wo ich ganz lang gedacht habe, boah, wenn ich könnte, ich würde mir die am liebsten einfach rausschneiden, weil ich das Gefühl habe, mein Gesicht ist dreckig. Also ich habe was im Gesicht, was ich nicht wegkrieg. Und andere haben einfach so ein schönes, glatt gebügeltes Gesicht und die dürfen einfach reine Haut haben. Und ich habe aber diese blöden Sommersprossen. Ich bin gestraft mit diesen Sommersprossen. Und jetzt wollen es viele haben. Und mir hat auch niemals jemand gesagt, so, dein Gesicht sieht dreckig aus, so ein Quatsch, weißt du? Aber das ist einfach, das folgt indirekt aus diesen Schönheitsidealen, die man sich aufbaut. Dass Leute sich denken, ich sehe nicht so aus, also bin ich hässlich. Und einfach das jetzt nochmal als emotionale, als persönliche Anekdote an das Ende dieser Podcast-Folge zu bringen, dass das einfach direkte Auswirkungen auf ganz, ganz viele Menschen sind. Und es gibt natürlich sehr, sehr viel gravierende Auswirkungen, aber das sind einfach die, mit denen ich Berührungspunkte habe, wo ich heute drüber lache, wo ich mir denke, eigentlich total Quatsch, dass man so gedacht hat, aber das passiert dann einfach, wenn man nichts dran ändert. Und deswegen reden wir heute drüber und deswegen ist es wichtig, dass man drüber redet und es nicht unkommentiert lässt, wenn man es auf Twitter sieht, weswegen ich auch diesen blöden Tweet retweetet hatte, weil ich einfach dachte, ich lasse es jetzt nicht so stehen, ich muss es jetzt einfach angesprochen haben, einfach, dass Leute da draußen auch sehen und hören, okay, es gibt Leute, die noch anders denken, die das nicht einfach akzeptieren, dass wir mutmaßlich nur ein Schönheitsideal haben. Und Monologende.
Ja, also vielen Dank fürs hier teilen auf jeden Fall. Es illustriert es doch mal sehr schön. Ich kann dem vielleicht jetzt auch noch mal eine letzte kurze Geschichte, ist auch nur sehr kurz noch hinzufügen, die in eine ganz ähnliche Richtung geht, wie dann wieder so zum Beispiel das Zeigen von bestimmten Körperbildern mir geholfen hat, auch als jetzt schon ein Typ in einem Alter, wo man sagen sollte, okay, solltest du eigentlich mal sowas langsam aus deinem Kopf raus haben. Aber Diablo 4, also brandaktuell quasi, hat etwas gemacht, was mich wirklich sehr gefreut hat, was ich sehr genossen habe. Und zwar, da gibt's ja die unterschiedlichen Charakterklassen, ne, die du da wählen kannst, die ja, weiß ich nicht, wie heißen die? Ach, Barbar und Necromancer, hier Totenbeschwörer und so. Und es gibt auch die Klasse des Druiden, den gab's auch früher schon, aber jetzt hier auch wieder. Und der Druide, der hat einen sehr breiten Körperbau. Der Druide, man würde fast schon sagen, leicht adipös, aber halt, ne, ist als Klasse per se definiert als eine völlig eigenständige, mächtige Klasse, kann sie in einen Bär verwandeln, Gewitter herbeibeschwören, super toll. Und ich habe das gesehen und mir gedacht, das ist schon cool. Weil ich persönlich, ich mit meinem Körper, ich, also für diejenigen, die mich noch nie gesehen haben, ich bin groß und ich bin breit. Und ich würde, glaube ich, also wahrscheinlich müsste ich sehr viel Sport machen und sehr viel Salat essen, um in diesen Bereich zu kommen, wo man sagt, wow, okay, also es ist Geralt, es ist Dom, ich erkenne es kaum, sondern ich habe mehr diese, ich sag einfach mal, diese bärige Physiognomie. Das ist so mein Erscheinungsbild. Jetzt, außer ich, wie gesagt, reiß mich hier komplett aus. Und das ist so ein Spiel, das bildet das ab. Also um Gottes Willen, nicht, dass ich wie der Druide da aussehe, aber ihr wisst, was ich meine. Das Körperbild geht in so eine Richtung. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich, als eigentlich jemand, der auch durchaus im Reinen mit sich ist, davor saß und dachte, och, das fällt mir jetzt entschieden positiv auf, was das hier gerade mit mir macht. Das war ein schönes Gefühl. So.
Schöne Anekdote. Es ist gut, dass du nochmal betont hast, dass du nicht aussiehst wie der Androide. Das fand ich gerade sympathisch.
Wie der Androide? Wann habe ich den Androide?
Nee, nicht der Androide. Ich habe es falsch gesagt.
Der Androide.
R2D2. Ja, ist es Dom oder ist es R2D2? Auf der Gamescom, wenn Leute dann an dir vorbeilaufen, ist es Dom, R2D2 oder Geralt. Wir sind uns nicht sicher.
Ach Gott.
Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Es wird Zeit, dass wir langsam, aber sicher zum Schluss kommen.
Ja, also das war interessant. Jetzt mal ohne Witz. Also, ich bin ja gespannt, was die Leute sagen, aber ich fand es sehr interessant. Also zum einen war ich, also bin ich angetan von der ChatGPT-Sache und dass die da so eine Kolumne raushauen. Dann zum Zweiten bin ich sehr zufrieden mit uns selbst, dass wir nochmal klar gemacht haben, dass wir nochmal gesagt haben, das ist jetzt keine KI, die jetzt irgendwie einen wichtigen, eigenständigen Gedanken für sich gewählt hat, sondern das ist aus so einem Netz, aus Infos so zusammengezogen. gebaut worden, halluziniert worden. Und drittens aber, dass es tatsächlich das gemacht hat, was ich mir erhofft hatte von dem Format, zumindest für uns beide schon mal. Das war so eine Diskussionsgrundlage, weil wir hätten uns ja auch Lea treffen können und sagen können, so, wir machen jetzt so ein Besprechungsformat über Metathemen und nehmen als Ausgabe Nummer eins das Thema, müssen Videospielfiguren attraktiv sein. Das hätten wir auch machen können, aber ich finde, dadurch, dass wir diesen konkreten Text hatten und der ja auch so ein bisschen, weißt du, er kommt von der komischen KI, dann auch direkt so ein kleiner Gegenspieler ist, dass wir da so einen Reibungsfläche hatten und dann auch wirklich ja auch auf eigene Ideen und Gedanken gekommen sind, ich fand das richtig toll. Also mir hat das richtig was gegeben.
Ja, mir auch. Ich glaube, wir sind von der inhaltlichen Tiefe her auch sehr, sehr weit fortgeschritten, muss ich sagen. Also mir ist jetzt nichts eingefallen, was ich noch hätte in irgendeiner Form, keine Ahnung, nochmal breiter ausdiskutiert hätte haben müssen oder irgendwas, was mir jetzt noch spontan einfällt, was ich hätte anfügen wollen. Also ich glaube, wir haben das jetzt sehr breit diskutiert. Das fand ich jetzt auch super, super gut. Und ich meinte anfangs auch gar nicht, dass wir hier jetzt ein Format schaffen, wo wir wirklich streiten. Also ich glaube, so war das nicht gemeint, sondern ich glaube, so wie es jetzt heute war, genau so habe ich mir das auch vorgestellt. Einfach, dass man auch mal sagt so, okay, habe ich dich jetzt richtig verstanden? Da würde ich jetzt aber nochmal das gerne anknüpfen. Da wäre es mir wichtig, dass wir da nochmal genau drauf eingehen. Ich glaube, das ist so genau das, was wir uns beide erhofft haben, was ich mir zumindest erhofft habe jetzt von diesem Format. Und ich fand es auch gut, dass wir jetzt gleich ein eher kontroverses Thema genommen haben, weil ich halt einfach wusste, da wird es viel dazu zu sagen geben. Und ich glaube halt auch einfach, das ist ein Thema, das man noch gar nicht so oft in der Branche angesprochen hat oder anspricht. Auch einfach, glaube ich, weil es ein relativ neues Thema auch zu sein scheint. Und ich glaube, wir sind der Größe des Themas gerecht geworden. Und ich hoffe, dass wir noch sehr viele weitere solche Folgen produzieren werden. Natürlich mit anderen Themen dann, aber ich glaube, das ist jetzt eine gute Grundlage, die wir uns hier heute geschaffen haben.
So ist es. An der Stelle übrigens, ihr habt jetzt natürlich, wie lange? 1 Stunde und 35 Minuten oder so, jetzt gewartet, noch etwas zu sagen, was ich noch gar nicht gesagt habe, aber das kann man an der Stelle nochmal hervorheben. Das wunderschöne Teaserbild übrigens, das ihr sehen könnt, wenn ihr auf die Webseite von OKCOOL geht, okcool.space, ist gemacht worden von unserer Haus- und Stammillustratorin Leonie Wolf. Vielen Dank dafür. Ich hatte ihr damals gesagt, hier, habt diese Idee zu der Kolumne, macht doch mal einen Roboter bitte, der selbstbewusst und keck guckt. Und er soll freundlich aussehen dabei. Und sie hat es tatsächlich hinbekommen. Ja, ich habe ja auch eine Paint-Vorlage gemacht, aber wir alle wissen, das war eher Hindernis als Hilfe. Naja. Also, liebe Leute, wir sind natürlich jetzt hier mächtig interessiert, also jetzt wirklich, wie euch das gefallen hat. Deswegen benutzt doch gerne die Feedback-Kanäle dieser Welt. Zum einen der offizielle Discord-Kanal, den könnt ihr beitreten über die Webseite von OKCOOL, okcool.space. Oben rechts im Menü ist ein Link, der heißt einfach nur Discord vielsagend. Und was verbirgt sich dahinter? Tatsächlich ein Discord-Link. Einfach anklicken und ihr seid dabei. Ansonsten eine Mail schreiben an post@orkicool.space. Und jetzt kommt noch der ganz große Knaller. Ihr lieben Menschen, ihr habt diese die KI-Kolumne jetzt gehört im freien Feed womöglich. Die Bäcker, die werden sich nicht wundern, die haben das nämlich auch in ihrem Steady-Feed bekommen. Aber diese erste Folge, die Auftaktfolge, die erscheint frei für alle. In Zukunft wird dieses Format erscheinen für alle Unterstützerinnen und Unterstützer von Steady, beziehungsweise von OKCOOL, aber die bei Steady unterstützen für 5 € im Monat. Einfach allein schon aus dem Grund, weil unsere Arbeit ja hier auch irgendwie bezahlt werden muss und die ganze Vorbereitungszeit. Und als Möglichkeit für euch, eure Wertschätzung zu zeigen für das, was wir so machen. Wenn euch das interessiert und gefallen hat, dann geht doch einfach in die Folgenbeschreibung, da findet ihr einen Steady-Link und außerdem auch das Versprechen mit dem Abschluss eines Abos, nicht nur alle kommenden KI-Kolumnenfolgen freizuschalten, sondern auch alle zig Millionen Folgen in den anderen Formaten, die in den letzten 3+ Jahren in der Welt von OKCOOL erschienen sind. So, ich glaube, mehr habe ich nicht zu sagen. Lea, wie sieht's bei dir aus?
Du, ich auch nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt auch lang genug monologisiert schon heute. Ich denke, ja, es ist an der Zeit, dass ich mir wieder einen Kaffee rauslasse und euch da draußen mal in Ruhe lasse.
Hübsche Formulierung für kein Bock mehr, Dom. Hör auf, jetzt sag Tschüss. Das werde ich jetzt auch genauso machen. Und zwar Tschüss, Leute. Wir hören uns. Hau rein.
Ciao, ciao.
So.